Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste des politischen Forums, liebe Gäste der medizinischen Gesellschaft, liebe Gäste der Sparkasse Essen, lieber Herr Dr. Holthoff-Förtner, glaube ich mittlerweile, Sie werden sich etwas wundern, denn ich wusste auch vor 3 Stunden noch nicht, dass ich heute Abend diesen Teil der Veranstaltung alleine bestreiten werde. Minister Holthoff-Förtner musste mit dem Ministerpräsidenten eine Sitzung bestreiten, kommt aber, glaube ich, noch. Und insofern heiße ich Sie auch in seinem Namen ganz herzlich willkommen. Wir haben heute das 125. Ereignis des Abendkongresses des Politischen Forums e.V. Und unser Thema ist Sport zwischen Spitze und Spritze. Und wir haben 2 ganz besonders interessante Gäste, nämlich Herrn Professor Martin Schimke, der ist Mitglied des Internationalen Sportgerichtshofs, des CAS, und Herr Professor Tewes, der in der Deutschen Sporthochschule Köln das Zentrum für präventive Dopingforschung und europäische Beobachtungsstelle für Dopingsubstanzen leitet. Ihnen, Herr Schimke und lieber Herr Tewes, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unsere Referenten sind. Guten Abend, Herr Minister, Herr Holthoff-Förtner. Ich bin in ungewöhnlicher Situation, wie Sie wissen. Ich habe hier eine Collage Ihres und meines Manuskriptes, die ich vorhin noch hergestellt habe. Und meine Damen und Herren, es fliegt Sie heute der Co-Pilot, obwohl der Pilot auch dabei ist. Sie brauchen keine Angst zu haben. Es gibt noch andere zu begrüßen, über deren Anwesenheit wir uns freuen. Wir haben ehemalige Olympioniken, passend zum Thema, hier zu Gast. Und wenn alles stimmt, dann ist Horst Melzer hier, Olympiatrainer bei 4 Spielen, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Athen 2004. Herzlich willkommen, Herr Melzer. Wir haben bei uns Wolfgang Krämer, 2-facher Olympiateilnehmer, Tokio 1964 und Mexiko 1968. Herzlich willkommen. Wir haben Herrn Ansgar Wessling, ebenfalls 2-facher Olympiateilnehmer, 1988 Olympiasieger in Seoul und Teilnehmer in Barcelona. Wir haben bei uns Thomas Reineck, 2-facher Olympiasieger, Barcelona 1992 und Atlanta 1996. Wo ist er? Da. Herzlich willkommen. Und last but not least, wir haben eine Dame, die wir, glaube ich, alle kennen, Ulrike Nasse-Meifer, 2-fache Olympiasiegerin 1972 München, 1984 Los Angeles. Ihnen, Frau Nasse-Meifer, ebenfalls ein ganz herzliches Willkommen. Ich sehe Sie im Augenblick noch nicht. Bis zum Ende des Abends werde ich gefunden haben, wo Sie sitzen. Ich sehe Sie dann noch nicht. Es gibt noch jemand anders zu begrüßen. Und zwar haben wir ja die medizinische Gesellschaft und mein Vorstandskollege, Professor Peter Markus, Chirurg im Elisabeth-Krankenhaus, und der ist heute auch hier. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber dass er und seine Frau beide heute Abend Geburtstag haben und seine Frau auch mit einer Schulklasse hier ist, die nachher hier sich an der Befragung beteiligen wird, das ist schon außergewöhnlich. Und ich kann mir nicht denken, dass mein Freund Peter Markus schon mal so viele Geburtstagsgäste gehabt hat. Nicht zu vergessen die Schulklasse, die kommt aus dem Berufskolleg im Bildungszentrum Nord mit der Direktorin Frau Kratkei, die wir alle auch sehr schätzen. Herzlich willkommen. Herr Dr. Holthoff-Förtner, Sie schenken uns jetzt zum wiederholten Mal das Vertrauen in der Kooperation mit dem wundervollen Format Politisches Forum und Medizinische Gesellschaft. Wir haben 2012 begonnen mit Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamtes. Wir hatten Frank-Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer, Minister Gröhe, dann Herrn Strahl, das war eine besonders eindrucksvolle Veranstaltung, Chef Cap Anamur weltweit, Herrn Gerlach, den Chef der Gesundheitsweisen, und nun heute diese beiden Gäste. Ich glaube, das ist eine ganz gute Reihe gewesen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen. Insgesamt sind weit über 9.000 Anmeldungen für diese Veranstaltung da gewesen, und wir freuen uns darüber wirklich sehr. Vielen herzlichen Dank. Es gibt noch einen kleinen, aber nicht ganz so kleinen redaktionellen Punkt zu besprechen. Wir hießen bisher Medizinische Gesellschaft und wir heißen seit diesem Jahr Medizinische Gesellschaft Essen gesund vernetzt. Warum? Was ist das? Wir haben in Essen viele Netzwerke, die sich mit der Medizin beschäftigen. Und es gab in Essen die Marke Essen gesund vernetzt, die Akteure des gesamten Gesundheitswesens in Essen zusammenführte. Es gab eine Initiative der mehr wissenschaftlichen Bereiche, nämlich Essen forscht und heilt. Es gab das Netzwerk Palliativmedizin in Essen und eben die medizinische Gesellschaft. Und unter Unterstützung durch die Stadtspitze, durch viele andere und all diese Bereiche ist diese Initiative oder ist eine Initiative entstanden, die all diese Einrichtungen zusammenschließt. Und ich habe das große Vergnügen, diesen Verein in der ersten Runde mit betreuen und formen und führen zu dürfen. Und wir wollen das auch so weitermachen. Wir wollen gerne hier in dieser Runde immer wieder dabei sein, wenn wir das dürfen. Und wir wollen auch in Essen dafür sorgen und in der Umgebung, dass die Kompetenz von Essener Medizin bekannt wird. Ich möchte, in Essen hat man ja immer so ganz griffige Sprüche. Ich möchte einfach mal sagen, Essen kann Medizin. Und wir möchten das gerne zeigen. Und wir freuen uns natürlich, dass Sie zu medizinischen Veranstaltungen oder mit den medizinnahen Veranstaltungen bestückten Abenden kommen. Nun zum Thema des heutigen Abends. Doping. Ist Doping eigentlich ein medizinisches Thema? Na, ich weiß es nicht so genau, aber das ist der Satz, den ich gesagt hätte vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten. Ich glaube, es ist ein hochmedizinisches Thema. Es ist nicht nur ein sportliches Thema, es ist nicht nur ein juristisches Thema. Und deswegen denken wir, dass es ein gutes Thema ist, um in unsere Reihe der medizinischen Gesellschaft oder Essen gesund vernetzt oder eben unserer neuen Konstruktion hier Eingang zu finden. Meine Damen und Herren, Doping ist nichts nur für Spitzensportler, wir werden das nachher auch hören, aber ich bitte Sie jetzt mal zu überlegen, ob Sie sich schon mal mit Medikamenten fit gemacht haben, man könnte auch sagen gedopt, und zur Arbeit gegangen sind, obwohl Sie eigentlich ins Bett gehört hätten und hätten zu Hause bleiben sollen. Warum haben Sie das gemacht? Hatten Sie dabei eher ein gutes oder ein schlechtes Gewissen? Gab es ein richtig gutes Motiv dafür? Und warum muss man überhaupt ein schlechtes Gewissen dabei haben? Das ist ja auch nochmal zu definieren. Ich möchte mal provozierend sagen, das kann man auch vielleicht ganz anders sehen. To dope heißt als Synonym sich narkotisieren, sich aufputschen, sich sedieren, sich spritzen lassen. Ich glaube, dass in vielen Situationen im Alltag wir das alle tun, durch die verschiedensten Dinge. Denken Sie an die Kinder, die in die Disco gehen, die großen Kinder und kleinen Kinder, und dann so um eins da hingehen und vorher jede Menge Getränke trinken, eins ganz besonders. Nein, das heißt nicht blaues Schaf. Dopen für den Arbeitsplatz, damit man mit Medikamenten doch noch zur Arbeit gehen kann. Für den Langstreckenflug mal eben die Schlaftablette, damit man am nächsten Tag weiterarbeitet. Denken Sie an die Sterneköche, die mehrfach des Heroinkonsums überführt worden sind. Wie gehen wir also mit unserem eigenen Körper um? Dopen wir uns auch für freizeitsportliche Aktivitäten? Am 23.08. bin ich mit dem Auto abends durch die Gegend gefahren und habe eine Sendung gehört. Da hat eine Gesellschaftswissenschaftlerin darüber gesprochen, woher kommt beim Menschen die Energie und woher holt er sich die? Sie hat davon gesprochen, dass wir alle in gewisser Weise uns in Optimierungsmaschinen einspannen lassen. Pharmakologische, mechanische oder auch einfach welche, die wir uns selber gedanklich bauen. Und sie sagt dann, obwohl der Körper in der heutigen Zeit nicht mehr in erster Linie das Arbeitsmedium ist, gibt es doch einen Riesendruck, ihn immer weiter zu optimieren. Erstaunlicherweise führt das oft zu Erschöpfungszuständen. Wie ist es im Leistungssport? Ich habe mit einem Patienten vorgestern darüber gesprochen, der hatte das gelesen, was wir heute Abend machen. Da sagte er, man sollte das vielleicht einfach freigeben. Man sollte das so machen, jeder bringt seinen Pharmakologen mit, so ähnlich wie, ja. Ich fand es auch eine interessante Vorstellung, aber es ist ja auch so, dass das bei den Automobilweltmeisterschaften ist. Heute Morgen habe ich gehört im Radio auf der Fahrt zur Klinik, dass die Vielseitigkeitsreitermedaille bei der letzten Europameisterschaft in Gefahr ist, weil eines der Pferde, nicht der Reiter, während des Wettkampfes ein Medikament bekommen hat, was er nur im Training kriegen durfte. Also es gibt Doping ganz vielfältig. In Russland habe ich heute Morgen in den gleichen Nachrichten gehört, ist derjenige, der über die Dopingpraxis berichtet hat, mittlerweile in einem anonymisierten Zeugenschutzprogramm, weil er in Lebensgefahr ist. Also eine schwierige Situation. Verzerrter Wettbewerb durch Doping? Naja, ist er heute unverzerrt? Wir werden das hören. Olympischer Gedanke? Naja. Haben wir eigentlich das Recht darauf, jedes Jahr von den Spitzensportlern neue Rekorde zu verlangen? Weltrekorde, Europarekorde? Was lässt uns eigentlich annehmen, dass es irgendwie immer ohne irgendwelche Mittel wieder neue Rekorde gibt, die Tour de France-Etappe noch schneller und noch härter gefahren wird und Warum fordern wir das? Warum denken wir das? Ist, wer bei dieser Übertreibung erwischt wird, immer nur der Dumme? Viele, viele Fragen. Die Frage, die wir heute an unsere Referenten haben, kann man den Kampf gegen das Doping überhaupt gewinnen? Ist es nicht so, wie mit der nächsten Firewall eines Softwareprogramms, die dann schon wieder Makulatur ist, wenn die ersten Hacker sich ihrer angenommen haben? Wir haben ganz viele Fragen und da ich nicht der Experte bin, sondern unsere beiden Experten da sitzen, möchte ich jetzt noch kurz zur Vita der beiden Experten kommen, damit wir dann in das Thema einsteigen. Wir haben zwei hochberufene, international anerkannte Experten. Fangen wir an mit Professor Martin Schimke. Er wurde 1959 geboren, hat in Münster und in Hamburg studiert. Erstes juristisches Staatsexamen 1984, das zweite 1987, 1990 Promotion in Hagen. Dann Erwerb des akademischen Grades Master of Laws 1993 in Löwen, Belgien. Herr Schimke ist unter anderem Autor des Praxisratgebers Sportrecht und Herausgeber eines Handbuchs für Vereins- und Verbandsrecht. Er ist ehemaliger Basketball-Nationalspieler, hat sich sehr früh auf die Beratung von Sportlern, Vereinen und Verbänden im Amateur- und Leistungssport auf nationaler und internationaler Ebene spezialisiert. Seit 1999 ist er Schiedsrichter am Internationalen Sportsgerichtshof in Lausanne. Er war und ist nominiert für die Ad-Hoc-Division Division des Gerichtshofs während der Olympischen Sommerspiele in London. Wir haben schon Gelegenheit gehabt, uns früher mal auszutauschen, weil wir uns einige Zeit kennen. Das ist auch ein ganz besonderer, spannender Teil seines Lebenslaufes. Und der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, wenn ich das richtig ausspreche, 2018. Mitglied des Rechtsausschusses und der Anti-Doping-Kommission des Deutschen Basketballbundes sowie Mitglied der Schiedsgerichte des Deutschen Eishockeybundes und des Deutschen der Lizenzligen des Deutschen Fußballs. Er ist Mitglied der Internationalen Anwaltskanzlei, das haben Sie gerade gesehen, Bird & Bird in Düsseldorf und seit 2012 Honorarprofessor an der Hochschule Fresenius, hat weitere Lehraufträge an anderen Hochschulen, unter anderem in Bochum, in den Fächern Sport und Arbeitsrecht. Sehr herzlich noch einmal willkommen, Herr Schimke. Professor Dr. Mario Tewis ist geboren 1973, hat Chemie studiert an der RWTH Aachen, Abschluss 1997. Er hat Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule Köln mit Abschluss 1998 studiert. 2001 hat er seine Promotion erfolgreich abgeschlossen in Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln unter der Leitung von Professor Wilhelm Schenzer. 2002 Forschungsaufenthalt am Department of Chemistry and Biochemistry der University of California, Los Angeles. Ich war etwas früher zu der Zeit in San Diego. Wir haben uns gerade im Vorgespräch noch ausgetauscht, dass uns das beiden da gut gefallen hat. Das war im Fach Biochemie der Deutschen Sporthochschule dann. Seit 2006 Universitätsprofessor für präventive Dopingforschung sowie Sprecher des gleichnamigen Zentrums. Seine gegenwärtigen Forschungsschwerpunkte, Entwicklung von Methoden zur Verbesserung von Nachweismöglichkeiten im Anti-Doping-Kampf sowie zur proaktiven Implementierung neuer dopingrelevanter Verbindungen in die Dopinganalytik vor deren Markteinführung. Er ist also derjenige, der etwas schneller sein muss als diejenigen, die die Dopingsubstanzen entwickeln. Ich möchte Ihnen jetzt das Wort geben und zunächst Professor Schimke bitten, möchte an dieser Stelle nochmal ausführen, dass das, was ich gerade gesagt habe, zu 50% aus dem Manuskript von Herrn Dr. Holthoff-Förtner entstammt. Ich hoffe, Sie waren mit dem Vortrag zufrieden. Vielen Dank.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, kurz aber herzlich danke an Herrn Budde, Herrn Holthoff-Förtner, Herrn Schwenk für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, aber auch trotz angemessener Aufgeregtheit als Ruhrpott-Junge sehr wohl hier im Ruhrforum Essen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben die Zeitungen diese Woche wieder verfolgen können. Zwei Top-Ski-Langläufer aus Russland, unter anderem Olympiasieger, vertreten übrigens von einem Bochumer Kollegen, der auch hier unter Ihnen ist, sind vom IOC lebenslang gesperrt worden. Das hat natürlich wieder alle Fragen, alle virulenten Fragen, die man so kennt, auf die Tagesordnung geworfen. Wie kann ich dieser Dopingseuche Herr werden? Kann ich eigentlich überhaupt ohne Spritze zur Spitze gelangen? Oder, ich frage Sie, wie würden Sie entscheiden? Russland soll nicht nach Olympia. Ich möchte in meinem kleinen Vortrag ein bisschen weg von dieser Skandalisierung, sage ich mal, sondern möchte versuchen, Ihnen mit der bescheidenen juristischen Brille nahebringen, dass wir hier um eine sehr, sehr vielschichtige Materie sprechen, einerseits, aber andererseits auch wir sehr viel über Einzelrecht, Einzelfallgerechtigkeit sprechen. Doping ist nicht Doping. Damit komme ich zu meinem ersten Chart, Stichwort Vielschichtigkeit. Wenn Sie das mal in Ruhe über sich ergehen lassen, sehen Sie hier, was es alles für Facetten gibt. Das ist der Amateursport, der Leistungssport, das kann man in verschiedene Sportarten einteilen. Wir können nach den Gründen fragen, die Medien spielen eine Rolle. Ich sag mal, dieses Chart ist auch ein bisschen Entlastung für mich und auch vielleicht Herrn Teves, um klarzumachen, nicht alles kann man hier heute ansprechen. Ich fange mal an und tippe mir eines raus, vielleicht, der Just guckt ja ganz gerne mal auf das Wort. Sie haben schon gesagt, ich habe mal gelesen, also seitdem es den Menschen gibt, schraubt er sich immer mal ganz gerne so ein stimulierendes Leckerli ein. Das ist immer so gewesen, so auch in Südafrika. Da haben nämlich Einheimische bei Dorffeiern einen starken Schnaps namens Dope kreisen lassen. Und dieses Wort, was Herr Budde schon übersetzt hat, ist dann 1889 in ein englisches Dictionary eingeflossen. Soweit zur Begriffsherkunft. Dieses Chart soll nochmal zum Ausdruck bringen, wie facettenreich beziehungsweise wie viele Assoziationen mit diesem Wort verbunden sind. Das könnte man auch anders formulieren, wie ich das mal keck versucht habe. Für mich ist der Begriff irgendwie kaputt beziehungsweise nichtssagend. Warum? Wenn Sie meinethalben von einem Nachbarn oder Freund hören, ein gemeinsamer Bekannter, hast du das schon gehört, ist vorbestraft. Oder wenn auch ein Journalist hört, dass eine bekannte Persönlichkeit in ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren hineingeschlittert ist. Ich unterstelle mal, dann kommt doch erst einmal sofort die Frage von Ihnen, ja, was hat er denn gemacht, bevor gewertet wird? Um welches Delikt geht es denn eigentlich? Ist es eine notfallbedingte Trunkenheitsfahrt gewesen? Hat er ein Haus angesteckt? War das eine fahrlässige Körperverletzung oder war das Mord? Wenn ich meine Erfahrung ins Spiel bringen darf, als Kassrichter seit 99, auch im Doping gibt es diese ganze Bandbreite von der kleinen Ordnungswidrigkeit zum Mord. Aber das ist meines Erachtens auch bedenklich aus Persönlichrechtsgründen, kommt gar nicht in der öffentlichen Wahrnehmung so raus. Das wird alles über einen Kamm geschert. Damit bin ich bei Ursachen eines Dopingbefundes. Natürlich kann das kontaminiertes Fleisch sein, wie beim Tischtennisspieler Otscharow, der gesagt hat, war in China mit dem Team, bei ihm wurde das Kälbermastmittel Clenbuterol gefunden nach einer Dopingprobe, ein verbotener Stoff. Und er hat gesagt, das muss von kontaminiertem Fleisch kommen. Und hier sehen Sie auch, Anti-Doping-Labore versuchen nicht nur Betrüger aufzudecken, sondern auch retten. Durch eine Haaranalyse, insbesondere auch durch andere Begleitumstände und letztlich auch durch Parallelhaaranalysen seiner Mitspieler konnte er glaubhaft machen, der zuständigen Instanz, dass eben halt die Ursache dieses kontaminierten Fleisch ist. Ich darf Ihnen versichern, dass ich als Kassrichter momentan eine Akte auf dem Tisch habe. Da wird von einer asiatischen Athletin auch behauptet, dass man ihr etwas von einer neidischen Wettbewerberin in den Kaffee getan hat. Diese Fälle sind zwar nicht sehr oft, Sie erinnern sich vielleicht an Baumann mit der Zahnpasta, aber es gibt einige Fälle, wo das Gericht gesagt hat, das ist glaubhaft. Ein weiterer Fall, der mir einfällt, ich hatte eine Schwimmerin, die hat sich eine Fußpilzsalbe oder Hautcremesalbe besorgt und hat die Apothekerin gefragt, also eine Weltklasse-Schwimmerin, kann denn eigentlich ein Stoff, ein verbotener Stoff von außen, also durch eine Salbe, in das Blut kommen? Fälschlicherweise wurde ihr gesagt, das kann nicht passieren, und sie wurde positiv getestet. Und mein Lieblingsfall, den ich kenne, ist, auf einem offiziellen Reitturnier hat sich ein Tierpfleger à la Schweg einen Scherz erlaubt und hat als der offizielle Veterinär nicht in seiner Box da, in seiner Kapsel oder wie sagt man, Container war, hat er sich den offiziellen Veterinärkittel angezogen, und dann kam John Knittel auf Asterblüte, früher war es Rainer Klimke auf Ahlerich, vorbeigeritten und fragte, kann ich diese Salbe nehmen? Und dieser Tierpfleger sagt, Heinz, alles in Ordnung, kannst du nehmen. Positiver Befund beim Pferd. Das sind nur Beispiele. Das sind natürlich, meine Damen und Herren, andere Fälle. Also ich sage mal vielleicht auf der, Dopingfälle, die in der öffentlichen Wahrnehmung als Dopingfall zählen. Aber das sind natürlich andere Fälle als hier im Zusammenhang mit dem Dopingarzt in Anführungsstrichen Fuentes und Lance Armstrong, systematisches Blutdoping mit Lagerung von Blutreserven und dann auch mit der Arbeit von Diplomatenpässen. Sie müssen ja auch die ganzen Utensilien für ein Blutdoping, das sind ja ein paar, über die Grenze bringen. Das heißt mit anderen Worten, Doping ist nicht Doping. Wie schon gesagt, es gibt die kleine Ordnungswidrigkeit bis hin zum Mord. Ein Thema für mich, ein bisschen auch den Einzelfall immer zu sehen. Das wird auch durchaus aufgegriffen, ein bisschen übertrieben formuliert, Kommunikationskatastrophe. Aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, Doping deshalb auch so kaputter Begriff, zu wenig ausdifferenziert, ist wie so ein Reflex, als wenn so eine lästige Wespe um einen rum surrt und man haut nur drauf. Also totale Berührungsängste, und das sieht man auch hier und da bei Verbänden, Vereinen, ohne das zu verallgemeinern. Es wird sehr, sehr schnell reagiert und Medien, sehr sensibel für diese Themen, greifen das auf. Sie sehen es hier, anschließend distanziert sich der Verein vom eigenen Spieler, obwohl es noch keine abschließenden Erkenntnisse gibt, illoyal. Also was in meinem Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, dass man mal erstmal fragt, worum geht es, findet irgendwie unglücklicherweise nicht statt. Man müsste vielleicht auch mal andere Vokabeln oder Kategorien finden. Alles wird da meines Erachtens bedenklich über den Kamm geschert. Ja, kommen wir weiter nach diesem mehr begrifflichen zu juristischen Duftnoten gemäß dem Motto eines Urgesteins des Sportrechts, Professor Dr. Udo Steiner. Längst ist der Sport auf den Juristen gekommen. Und zwar zu diesem Bild. Man liest immer, wenn man so Definitionen auch googelt, ja, Doping ist, ich muss auch ein bisschen Doping haben, ein bisschen Wasser, ja. Doping ist, sind verbotene Substanzen oder verbotene Methoden. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wonach verboten? Also was gilt eigentlich bei Doping? Und da unterscheidet man hier hoffentlich sehr schön zu sehen, auch überhaupt im Sportrecht, das staatliche Recht. Wir haben das staatliche Recht, Grundgesetz, BGB, und auf der anderen Seite das Verbandsrecht. Das sind die beiden Regelungsinstrumentarien für die Frage, was ist verboten. Bleiben wir bei der Verbandsseite, also bei den Regelungen. Immer auch optisch eingespeist oben rechts. Prägend, Herzstück dieser Verbandsautonomie, ja, ist, oder dieser rechten Säule ist die Verbandsautonomie, die Selbstregulierungsbefugnis. Das kennen Sie aus Ihrem eigenen Verein. Jeder Verein, verfassungsrechtlich verankert, kann seine eigenen Regeln setzen. Übertreibung macht deutlich, Ihr Verein, in dem Sie sind, Sportverein, UEFA oder FIFA, könnte auf die Idee kommen, wenn 2/3 in der Mitgliederversammlung dazustimmt, meinethalben, zu sagen, bei einem zweifachen Dopingverstoß führe ich die menschliche Folter ein. Da braucht man nicht Jura studiert zu haben, zu sagen, ja, das kann ja nicht sein. Natürlich verstößt das gegen sämtliche höherrangigen Gesichtspunkte, linke Säule, staatliche Gesichtspunkte, Grundgesetz, Europäische Menschenrechtskonvention. Aber die große Frage, hier war es evident in meinem bizarren Beispiel, wo liegt die Grenze? Ausländerklauseln, Wechselfristen, auch die verschuldensunabhängige Haftung der Vereine für die Chaoten, das sind alles Phänomene aus dem Sportrecht, wo der Verband oder die Liga meint, das sei sachlich gerechtfertigt. Aber die Frage ist, hält das staatlichen Grundsätzen stand? Und so war es auch beim Doping, gab es eine interessante Frage hinsichtlich, wo ist die Grenze der Selbstregulierungsbefugnis? Früher war es nämlich so, dass wenn ein Dopingverstoß festgestellt worden ist, dass das überhaupt keinen interessierte, woher das stammte. Egal, positiver Befund, Dopingverstoß, Disqualifikation und Sperre. Im Zuge der Professionalisierung haben dann Athleten mit anwaltlicher Hilfe gesagt, Moment mal, so kann das nicht sein. Also wir reden hier bei 2, 3, 4 lebenslang, wie eingangs erwähnt, über Berufsverbote. Das heißt, hier muss sich der Sportler, der Athlet entlasten, exkulpieren können, entschuldigen können. Und seit diesen Verfahren gibt es jetzt die Unterscheidung zwischen Disqualifikation und Sperre. Das heißt, wenn ein Dopingverstoß festgestellt worden ist, da ist es auf der linken Seite Disqualifikation, egal woher das stammt. Das kann auch total schuldlos erfolgt sein. Die Ursache kann kontaminiertes Fleisch sein. Dem Athleten, der Athletin wird der Titel, die Medaille weggenommen. Bei der Sperre allerdings, eben gleich einem Berufsverbot bei den meisten Profisportlern, da kann sich jetzt der Sportler entlasten. Und da komme ich jetzt auch wieder ein bisschen zu Einzelfallbeispielen, dass Doping Einzelfallrecht ist. Dann kamen viele Arten von Entschuldigen und hier ein kleines Potpourri. Also zum Beispiel Linford Christie und Lenny Paul wurden mit zu viel Nandrolon erwischt und haben gesagt, im Zusammenhang mit dem Verzehr eines Ernährungsergänzungsmittels sei die Ursache übermäßiger Avocado-Genuss oder verseuchte Spaghetti. Dennis Mitchell wurde geprüft in seinem Haus in Florida. Es war zu viel Testosteron in seinem Körper, verbotener Stoff. Und er meinte, er hätte wenigstens viermal, wenn Sie es nachlesen, Sex mit seiner Frau am Abend vorher gehabt und 5 Flaschen Bier dazu getrunken. Wir haben einen weiteren Fall, die Kuss, hier sage ich nur, Parship lässt grüßen. Der Stabhochweltmeister Sean Barber war positiv. Er hatte sexuellen Kontakt mit einer Internetbekanntschaft. Und die war ein bisschen voll Kokain und deshalb meinte er, beim Küssen kontaminiert worden zu sein. Bei dem ATP-Tennisspieler Richard Gasquet war die Frage, Wodka oder Pamela? Er war nämlich in einer Disco und hat dort auch eine Dame namens Pamela geküsst. Unstreitig war in dem Fall, dass es nicht Pamela Anderson war, aber er hat auch gesagt, dass eben hier er beim Küssen kontaminiert worden sei mit Kokain oder eben ihm einer etwas in den Cocktail getan hat. Vielleicht noch ein, zwei Entschuldigungen, mit denen man sich ernsthaft konfrontiert. Ich lasse die Ergebnisse außen vor. Das sind jetzt einige, die auch sozusagen nachweisen konnten, dass der Dopingbefund, der positive, daher stammt. Hier war eine französische Langläuferin, die hat gesagt, nach einem Halbmarathon war sie positiv getestet. Sie hat gesagt, ja, viel Regen, heftiger Wind und wir sind an so einem Chemiewerk vorbeigelaufen und ich habe giftigen Abfall eingeatmet und auch durch die ganze Nässe, die dadurch verursacht wurde, also das Kleid, der Short wurde durchs Nass, mit dem Kleid ist sie nicht gelaufen, aber ist Grund gewesen dafür, dass sie EPO-positiv war. Und den letzten Fall, den ich gefunden habe, da waren Mamas Tortellini schuld. Die Tennisprofin Errani wurde positiv auf Letrozol getestet. Herr Budde, ich glaube, es ist irgendwie so ein Blutkrebsmittel. Und ja, ihre Mutter, Apothekerin, nahm ein Mittel namens Femara und das sei eben in die Tortellini gefallen. Damit will ich nur zum Ausdruck bringen, mit diesen Sachen muss man sich auseinandersetzen. Herr Teves wird nachher vielleicht auch kurz sagen, dass das alles nicht so abwegig ist, im Einzelfall auch mal der Grund für einen positiven Befund sein kann. Ja, ansonsten will ich auf juristische Probleme gar nicht eingehen. Es gibt ein großes Regelwerk an technischen Standards und ein ganzes Buch über die Sanktionsmechanismen und Beweislastverteilung. Das ist Jura am Hochreck, ohne das jetzt besonders auszuweisen. Aber das sollen hier diese Ampeln zum Ausdruck bringen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht mein Haus, mein Ferienhaus am Genfersee. Es ist größer, nein. Spaß beiseite, sowas kann ich mir nicht leisten. Aber das ist der Internationale Sportschiedsgerichtshof in Lausanne, kurz CAS genannt, Court of Arbitration for Sport. Ich bringe es jetzt, Aspektenwiese, Gerichte, wer ist zuständig? Und springe jetzt auf diesen Aspekt. Was hat es damit auf sich? Antonio Samaranch, ehemaliger IOC-Präsident, hat gesagt, wir brauchen nicht nur einheitliche Regeln auf dem Spielfeld, on the court, wir brauchen auch einheitliche Regeln off the court. Ganz einfach, wenn Sie ein Doppel im Welttennis haben, einen Russen und einen Deutschen, und die werden meinetwegen bestraft wegen Verweigerung einer Dopingprobe, auch ein Sanktionstatbestand. Und beide werden vom Internationalen Tennisverband sanktioniert. Dann war es früher so, da kommt dann natürlich nach so einer Sanktion verbandsintern nicht der blaue Himmel. Dann kann man vor ordentliche Gerichte gehen und die Strafe, die Sanktion angehen. Dann geht der Deutsche mit einem cleveren Anwalt, dann beginnt Forum-Shopping. Der Russe geht nach Russland, der Deutsche geht vielleicht nach Monaco, wenn dann Gerichtsstand ist. Ja, und dann rufen die beiden sich nach einem Jahr an und sagt, hör mal zu, Junge, wie sieht's aus? Sagt der Russe, ich bin frei. Ja, der Deutsche sagt, mir haben sie ein Jahr mehr drauf geknallt. Das heißt mit anderen Worten, das ist Wettbewerbsverzerrung. Deshalb brauchen wir ein einheitliches Gericht. Diese Einheitlichkeit kriegen sie aber nur hin, also natürlich, dass sie dann eben halt die ordentliche Gerichtsbarkeit ausschließen, wenn sie gewissen staatlichen wenn das Gericht gewissen staatlichen, da bin ich bei der linken Säule, staatlichen Anforderungen genügt. Damit es eben halt die ordentliche Gerichtsbarkeit ausschließen kann, also wir so einen grünen Tisch des Weltsportrechts etablieren können, muss dieser CAS unabhängig sein. Und das wurde erst angegriffen, weil eben halt Finanzierung, Kassregelung, Nennung der Schiedsrichter zu IOC-nah war. Da hat man dann in Verfahren gesagt, nein, du Kass bist noch kein echtes Schiedsgericht, was in der Lage ist, die ordentliche Gerichtsbarkeit zu ersetzen. Deshalb hat man diese drei Geschäftsbereiche, die Sie hier sehen, outgesourced, und momentan ist Träger Träger des Kasses, der sogenannte, eine Stiftung schweizerischen Rechts, der ICAS, International Council of Arbitration for Sport. Und in ständiger Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts ist dieses CAS jetzt ein unabhängiges Schiedsgericht, was die ordentliche Gerichtsbarkeit ersetzen kann. Ich komme kurz zu der Pechstein-Saga und versuche sie vielleicht auch ganz einfach zu erklären. Auch Frau Pechstein war vor dem CAS. Wegen angeblichen Blutdopings ist sie vom internationalen Eislaufverband oder der Eislaufunion für zwei Jahre gesperrt worden. Sie hat dann vor dem CAS Berufung eingelegt, hat verloren, die Sperre wurde bestätigt. Dann ist sie noch, das kann man unter gewissen Voraussetzungen, Details lasse ich aber weg, vor Schweizer Bundesgericht gehen, hat da auch verloren, die Sperre wurde bestätigt. Jeder Experte, Sportrechtsexperte, hat gesagt, damit ist aus die Maus, Ende im Gelände. CAS ist ein unabhängiges Schiedsgericht, was die ordentliche Gerichtsbarkeit ersetzen kann, rechtskräftig. Mit neuer anwaltlicher Hilfe und einem geschickten prozessualtaktischen Zug hat sie es geschafft, die internationale Eislaufunion, die sie ja sanktioniert hat für 2 Jahre, vor das Landgericht München zu ziehen. Und vor dem Landgericht München sagt sie, wenn ich meine westfälische Schnauze ein bisschen strapazieren darf, CAS kannst du in eine Tonne kloppen. Die sind nicht unabhängig. Ja, das ist kein echtes Schiedsgericht. Und da sie den Gerichtsstreit erstritten hat, konnte sie das auch einwenden. Und was sagt sie? Sie sagt, ICAS, der neue Träger des CASes, besteht aus 20, das Entscheidungsgremium aus 20 Mitgliedern. 4 kommen aus der internationalen Familie, aus der Familie der internationalen Verbände. 4 kommen aus der Familie der nationalen Olympischen Komitees und 4 kommen aus der Familie des IOC. Und sie sagt, da ist ein strukturelles Übergewicht der Verbände. Das ist nicht unabhängig, auch wenn 4 weitere Athletenvertreter in diesem Entscheidungsträgergremium sind und 4 Unabhängige. Das ist ihr eines Argument. Das andere Argument ist, martialisch ein bisschen mit der Pistole indiziert, sie sagt Folgendes, wenn man, was möglich ist, anstatt vor ein ordentliches Gericht zu gehen, seinen Streit vor einem Schiedsgericht beizulegen, das bedarf natürlich einer Schiedsabrede. Diese Schiedsabrede muss aber nach allen zivilprozessualen Grundsätzen freiwillig sein. Und sie sagt, das ist nicht freiwillig, ich muss das ja unterschreiben. Und damit sind wir bei, und das ist völlig unstreitig, beim Monopolcharakter von Sportverbänden. Ein Platzprinzip. Hier ist der Athlet, der Verein ist Mitglied in einem Landesverband, der Landesverband ist Mitglied in einem nationalen Dachverband. Und hinsichtlich jeder Sportart gibt es nur einen Veranstalter auf dieser Ebene. Ausnahme Boxen international. Sie können zwar kommerziell irgendwie einen Metrolauf mitmachen, aber wenn Sie oder Ihr Neffe, Ihr Sohn zu einem anerkannten Wettbewerb kommen will, zu einer Kreismeisterschaft, zu einer deutschen Meisterschaft oder zu Olympia, ja, dann müssen Sie sich den Regeln unterwerfen, sonst sind Sie draußen. Es gibt keinen Wettbewerb. Das heißt mit anderen Worten, sie sagt, das ist eine Zwangsschiedsvereinbarung. Ja, jetzt müssten meine Augen, wenn sie nicht schon vorher geleuchtet haben, noch mehr leuchten, weil ich hatte das Privileg, als jemand, der auch die Turnhose angehabt hat, Mitglied der Ad-Hoc-Division in London zu sein. Das ist spannend, nicht zuletzt, weil man viele Freunde trifft, wie hier mein Freund Ephraim Barak, nur ein kleiner Spot aus Tel Aviv. Ein großes Privileg, mit Kollegen aus aller Welt zusammen zu sein. Mit dieser Information aus dem Olympiastadion, das war natürlich nicht die Eröffnungsfeier, das sah ein bisschen chaotisch aus, das waren 10 Tage vorher. Die Ad-Hoc-Division, die vor Ort bei Olympia installiert wird, muss 10 Tage vorher vor Ort sein, um gegebenenfalls Nominierungsstreitigkeiten, die sie sehr vielfach sind, zu erledigen. Ja, so richten wir uns ein. Frau Ulrike Nasse-Meifert habe ich übrigens jetzt gerade gesehen mit ihrem lieben Kollegen Roland Nasse. Die haben mich da mal besucht und haben sich das angeguckt. Frau Nasse-Meifert, 1972 und 84 gab es noch keinen Kass. Da konnte ich hier auch im Sport mal was Neues zeigen. Nämlich hier die Räume des Internationalen Sportschiedsgerichtshofs, eingenistet in einem mehr oder minder guten Hotel in London. Hier die Beratungsräume. Hier eben halt auch der Verhandlungsraum, natürlich mit Übersetzerbüros. Übersetzer stehen Tag und Nacht zur Verfügung. Um Ihnen einen kleinen Einblick von in dieser sportrechtlichen Streitbeilegung vor Olympia zu geben, ein Fall, bei dem ich involviert war, da war ein spanischer 3000 Meter Hindernisläufer, der hatte Anfang 2012 im Olympiajahr private Korrespondenz über neue Dopingmethoden. Hat da so einer geschrieben, hallo Pedro, altes Haus, ich habe da eine neue Methode. Oh, sagt er, interessant, schick mal rüber das Ding. Und die hat diese Korrespondenz aber eingestellt. Und der spanische Leichtathletikverband hat davon abgesehen, eine Sanktion zu erlassen, hat aber gesagt, lass uns mal einen kleinen Kika draufwerfen und ein paar mehr Tests durchführen bei ihm als normal. Die waren aber alle negativ und er wurde nominiert. 3 Tage vor seinem ersten Lauf, er war bereits in London, erfährt, wie das immer so ist, die spanische Bild-Zeitung, sage ich mal, von diesem E-Mail-Verkehr und publiziert die auf der ersten Seite. Die Mannschaftsleitung, viele Medaillenkandidaten aus der spanischen Mannschaft, hat gesagt, der muss raus. Wir wollen den nicht in unserer Mannschaft haben. Und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es war auch mal eine Ruderin, die angeblich Kontakte zu einem NPD-Freund oder NPD-nahen Freund hatte. Da hätte es ja auch vielleicht sein können aus der bekannten Sensibilität, dass Herr Vesper und Co. gesagt hat, also der Druck ist hier so groß, bitte fahr nach Hause. Es besteht dann für solche Sportler durch die Ad-Hoc-Division die Möglichkeit, nachts um 3 Uhr seine Eingabe, sein Sachverhalt vorzubringen. Es gibt einen Schichtdienst von Top-Anwälten. Das ist eine Ehre für die besten Anwaltskanzleien in London gewesen, 24 Stunden einen Prozessanwalt zur Verfügung zu stellen. Und wir sind dann, Herr Budde hat den Pieper auch immer manchmal am langen Arm im Krankenhaus. Wir haben auch so einen Pieper gehabt. Ich bin mit 2 Kollegen nachts um 3 Uhr rausgeholt worden. Wir haben im Bademantel unten dann in dem Raum diese hervorragende Eingabe gelesen. Wir haben dann verfügt, 6 Stunden Stellungnahmefrist für alle beteiligten Gegner. Wir haben terminiert nachmittags um 5, verhandelt bis abends 11 und in der Nacht das Urteil geschrieben. Um 11 oder kurz vor 11 hatten wir auch noch das Bedürfnis, vielleicht mal den Chefjustiziar des IOC zu kontaktieren, wie das denn eigentlich ist. Es gibt da so ein Late-Replacement-Verfahren, also eventuellen Austausch von Athleten aus technischen Gründen oder Verletzung. Er war in einer Besprechung mit Jack Rogge, hat aber gehört, Kass braucht mich. Er stand uns 20 Minuten für Fragen zur Verfügung. Wir haben dann letztlich gesagt, so geht's nicht, um das nicht weiter auszuführen, keine Rechtsgrundlage da und auch diese Druckkündigung in dem Sinne konnte auch nicht substantiiert belegt werden. Zum Abschluss oder leicht zum Abschluss jetzt noch was anderes, was auch auf meiner Aspektenwiese stand. Staatsdoping. Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Der Leiter des Labors in Russland hat ausgepackt und gesagt, es gibt über Jahre systematisch orchestriertes Staatsdoping unter Beteiligung von Sportministerium, anderen Ministerien und dem Geheimdienst. Es gipfelte hier darin, dass man unter Zuhilfenahme des Geheimdienstes neben dem offiziellen Labor in Sotschi sozusagen saubere Dopingproben gelagert hat und Tests, die genommen worden ist von Medaillenkandidaten, wo man auch wusste, die sind gedopt, hat man dann durch so ein Mausloch ausgetauscht. Der russische Geheimdienst hat ein Verfahren entwickelt, dass man diese normalerweise versiegelten, Pullen öffnen kann und wieder ohne Beschädigung schließen kann. Also großes Thema. Daraufhin wurde der sogenannte, das haben Sie schon mal gelesen, McLaren-Report in Auftrag gegeben, zwei Reports, der das bestätigt hat, dass es dieses, wie ich es gerade versucht habe, andeutungsweise unglaubliche Doping-System in Russland gibt. Die große Frage ist, ich habe, wie gesagt, der Kollege Wieschemann aus Bochum, irgendwie trifft sich alles im Ruhrgebiet, vertritt diese beiden bekannten Top-Stars der Langlaufszene in Russland. Es ist jetzt erstmalig aufgrund dieses McLaren-Reports sind zwei Sportler bestraft worden, sanktioniert worden. Das wird natürlich ein Kassverfahren werden. Und die Frage ist, ob überhaupt hier Beweise genug dafür da sind, diese individuelle Schuld dieser beiden Langläufer zu bestätigen, zumal der McLaren-Report ja nicht unbedingt den Fokus auf individuelle Athleten hatte. Ja, zum Abschluss nochmal meine Säule. Staatliches Recht, das war alles Verbandsregularien, wie gesagt, basierend auf der Selbstregulierungsbefugnis. Wir haben dann seit nicht allzu langer Zeit auf der anderen Seite auch ein Regelungswerk, das Anti-Doping-Gesetz. Das war eine große Frage, wird immer diskutiert, brauchen wir eigentlich den Staat, um Doping zu bekämpfen? Ja, große Fragen, die damit verbunden hängen. Es kann natürlich wegen der unterschiedlichen Beweislastverteilung dann strafrechtliche Freisprüche geben, aber Kass sperrt 2 Jahre, sitzen jetzt bald Staatsanwälte in den Stadien und verhaften Sportler, weil Fluchtgefahr besteht, weil vielleicht auch ein neidischer Wettbewerber gesagt hat, der ist gedopt. Natürlich gibt es Vorteile, aber das gilt es nochmal zu beobachten, ob das das richtige Mittel ist. Ja, ansonsten sehen Sie hier noch einmal meine Aspektenwiese. Ich habe nur die rot genannten Dinge ansprechen können. Natürlich gibt es noch Amateursport. Ich habe noch nicht über die wichtige, gute Arbeit der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, WADA gesprochen. Man hat ja sozusagen, man versucht ja diese Doping-Bekämpfung outzusourcen, weil das eine offensichtliche Interessenkollision ist. Ich meine, sie schmeißen ja auch, wenn einer Mist baut in der Familie, nicht sofort einen raus. So ist es ja auch bei Verbänden. 20 Jahre pampert man jemand, hat wunderbar profitiert von einem Sportler und dann passiert etwas und dann soll man auf einmal vom Förderer sofort zum Inquisitor, zum Staatsanwalt werden. Das passt nicht, deshalb gibt es diese Agenturen. Und gar nicht zu sprechen von Datenschutz, Aufenthaltsangabe in Adams. Da gibt es neue Vorschläge, GPS-Technologien, also Navigationssysteme, eventuell sogar mit Mikrochip irgendwo einzubauen. Also nur mal um ganz provokante Ideen hier, um sozusagen dem Kampf gegen Doping Herr zu werden. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein kleines Potpourri von Duftnoten. Ich habe gelesen, dass die neue Dopingliste 2018 nicht mehr den Stoff Alkohol führt. Deshalb freue ich mich ganz besonders nachher auf ein Bier und sage Ihnen ein bisschen spaßeshalber, bleiben Sie sauber und gesund. Vielen Dank.
Ja, lieber Herr Schimke. Hallo. Lieber Herr Schimke, vielen Dank. Ich habe mehrfach gehört über Ihre interessante Arbeit aus Ihrem Munde und trotzdem ist es immer wieder spannend. Ich glaube, das ist eine ganz faszinierende Welt. Während Sie, Herr Tewes, schon zum Pult gegangen sind, möchte ich die Gelegenheit benutzen. Ich glaube, das gehört durchaus an diese Stelle, denjenigen zu danken, die uns das heute Abend ermöglichen. Das eine ist Dr. Holter Förtner gewesen. Das andere ist die Sparkasse Essen, der gesamte Vorstand unter dem Vorstandsvorsitzenden und auch meinem persönlichen Freund Volker Bär sitzt hier vorne in der ersten Reihe. Seit wir dabei sind, begleitet ihr uns, begleiten Sie uns. Herzlichen Dank dafür. Herr Tewes, rechtlich ist das Thema jetzt bewältigt. Wir müssen ihn gleich noch zum Dopingtest schicken. Dann kommt es zu Ihnen und dann werden Sie uns sagen, ob der Vortrag völlig clean war. Jetzt ist es Ihr Thema. Bitte, wir freuen uns genauso auf Ihren Vortrag. Nochmal herzlich willkommen.
Herzlichen Dank. Aber ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken für die Einladung hier und insbesondere an die Organisatoren. Vielen Dank. Das ist ein ungewöhnlich hervorragendes Publikum, muss man also auch mal sagen. Ich habe mir aber auch vorgenommen, die erste Reihe dann komplett zu testen. Und aufgreifend, was wir gerade schon gesehen haben, gibt es in der Tat im Bereich Anti-Doping viele Facetten. Und einige derer, die schon angeklungen sind, würde ich dann aufnehmen wollen. Auch ich hatte das unverschämte Glück, bei einigen Olympischen Spielen dabei sein zu dürfen, allerdings nicht in diesen wunderschönen Hotels mit Bademänteln, sondern ich war tatsächlich dann doch eher im Labor mit einem Kittel. Aber man kann nicht alles haben. Dafür hatte ich dieses fantastische Bild, als ich in Sotschi einflog. Ich wurde also am Flughafen abgeholt, allerdings nicht von einem Fahrer, sondern von einem, das war sowas wie ein Taxi. Und man fuhr Richtung Hotel und man sagte mir, da sei das Labor und zeigte immer auf dieses Bild. Und ich sagte, das ist das Labor, da ist das Labor. Daumen hoch und da habe ich gewusst, ich bin in der richtigen Welt angekommen. Das Labor hervorragend untergebracht. Bin dann nochmal rausgegangen, habe abends nochmal ein Foto gemacht und das war wirklich ganz hervorragend. Sie wissen schon, dass ich von dem Gebäude hier vorne rede. Ja? Also das war das Labor und das war so tatsächlich ja sagenumworben, wie wir auch eben schon gesehen haben. Da gab es ja nicht nur das Labor, in dem ich meinen Kittel trug und vor dem FSB-Beamten auch noch das Gebäude betreten hatte, sondern es gab ein zweites, nicht ganz so sichtbares Labor, wo dann mutmaßlich Proben geöffnet, entleert, ausgetauscht, wieder verschlossen wurden, sodass wir uns natürlich über Tag einiges analysieren durften, aber natürlich nicht die richtigen Proben offensichtlich. Nun ja, es gibt weltweit zwischen 33 und 36 Dopingkontrolllaboratorien, die eine Akkreditierung haben, die also befugt sind, Dopingkontrollen durchzuführen. Und eines derer ist in Köln angesiedelt, wo ich zu tun habe. Und Sie sehen, die anderen Laboratorien verteilen sich extremst homogen über den Erdball, sodass das Ganze natürlich vollumfänglich abgedeckt ist. Ja, schön. Danke sehr. Und was verboten ist, was wir testen, ist in dem Werk der Prohibited List abgebildet. Diese wird einmal jährlich überarbeitet und wie Sie schon gehört haben, Alkohol ist nicht mehr dabei. Also das ist eine der Veränderungen. Und das, was dort steht, sollten wir nach Möglichkeit so gut wie möglich testen. Und es ist sicherlich keine Überraschung, dass beispielsweise Substanzen, die keine therapeutische Zulassung haben, in einem gesunden Sportler nichts zu suchen haben. Das heißt, nicht zugelassene Medikamente sind grundsätzlich verboten. Natürlich auch, und das kennen Sie alle, anabole Wirkstoffe sind verboten. Und das sind nach wie vor diejenigen Substanzen, die wir am häufigsten in Dopingkontrollproben finden. Dopingkontrollproben sind in der ersten Linie, und einige unter Ihnen sind da nun auch selbst erfahren beprobte Personen, sind Urinkontrollen. Und während das hier eher als Cartoon gemeint ist und ich vorwegnehmen möchte, alle Proben, die ich Ihnen hier zeigen werde im Verlauf des Vortrags, sind echte Proben. Proben, die wir im Dopingkontrolllabor in Köln erhalten haben. Wir erhalten tatsächlich eine sehr breite Palette, kann man buchstäblich sagen, an Proben, von denen die ein oder andere der visuellen Inspektion nach schon auffällig ist. Oh. Man fragt sich also im Labor, das ist eine ganz tolle Situation. Sie bekommen diese Kartons, diese Styropor-Container und dann öffnen Sie die und es ist dann eine rote Probe, eine grüne Probe. Sie fragen sich, wie der Athlet aussehen mag. Das geht so einher. Ah. Aber dann könnte man annehmen, okay, wir sind hier im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, da gibt es sehr viele Medikamente, Nahrungsmittel, die Getränke, die wir kriegen, sind ja auch häufig gefärbt, vielleicht liegt das daran. Nein, wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, insbesondere die der Pharmazeuten, dann sehen Sie, dass es schon im Mittelalter ein Uroskopierat gab. Also da gab es dann majestätisch reinschauende Personen, die in der Lage waren, anhand einer frisch abgegebenen Urinprobe den Gesundheitszustand eines Menschen zu lesen. Und die konnten das unter anderem anhand der Farbe machen. Also klar, wie Quellwasser, rot, gelb, grün war damals wohl auch schon dabei und schwarz wie Horn war damals die Bezeichnung. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir analytische Geräte haben, die das für uns übernehmen, weil die Inspektion damals sich nicht nur auf visuelle Kontrolle, sondern auch auf andere organoleptische Tests erweiterte. Und wenn Sie an die 300.000 Kontrollen jedes Jahr denken, da wollen Sie nicht weiter drüber reden, glaube ich. Und dann kam diese Probe hier vor einigen Jahren zu uns ins Labor, auch ganz spannend. Sieht äußerlich jetzt nicht so auffällig aus, ein bisschen trübe, aber ansonsten, wir haben sie analysiert. Aber dann war sie dann doch in einer Art auffällig, insofern, dass sie keine natürlichen menschlichen Steroide enthielt. Jeder Mensch sollte nach Möglichkeit Steroide besitzen, ansonsten ist das mit der Überlebensrate nicht weit her. Diese Probe, keine Steroide. Dann haben wir weiter untersucht, weil es ist nicht damit getan, dass Sie sagen, das ist kein Urin. Sie müssen schon ein bisschen weiter schauen. Dann haben wir weiter analysiert und haben ein bisschen Saccharide, also Zucker im Wesentlichen gefunden, Hordenin und ein Protein Serpin Z4. Kennen Sie alle? Haben Sie alle, fast alle schon genossen, bin ich mir sicher. Aber Sie würden es nie in der Urinprobe mit sich herumtragen. Es war tatsächlich alkoholfreies Bier. Und obwohl es alkoholfrei war und nicht den Organismus passierte, wurde der Athlet natürlich sanktioniert. Also da hätte man die organoleptische Probe durchaus durchführen können, haben wir aber auch nicht gemacht. Wir sind da sehr vorsichtig, was das angeht. Jetzt können Sie das natürlich noch weiter spinnen. Sie müssen nicht bei der Uroskopie aufhören, Sie können die Uromanzie noch hinterher schalten. Das gab es dann irgendwann, da hat man gesagt, ich kann nicht nur die Gesundheit aus der Urinprobe lesen, ich kann aus den Blasen, die aus der frischen Urinprobe so aufsteigen, wie quasi aus dem Kaffeesatz, kann ich die Zukunft voraussagen. Auch das hat es gegeben. Und dann bekamen wir wieder eine Urinprobe. Ich hoffe, Sie können es sehen. Die war also, Sie müssen schon berücksichtigen, die wurde genommen, die wurde gelagert, transportiert, stundenlang und kommt bei uns an, wird geöffnet und erzählt mir ein ganzes Buch, wenn Sie so wollen. Ja, also Sie sehen, das ist gar nicht so langweilig, wie man sich immer analytische Chemie vorgestellt hat. Aber kommen wir zurück zu den verbotenen Substanzen. Anabole Wirkstoffe sind also schon die Substanzen, die wir am häufigsten finden. Und jeder stellt sich darunter die Steroide, die klassischen anabolen Steroide vor. Aber die Herausforderung, auf die wir eben schon eingegangen sind, ist sicherlich, dass es neue Substanzen im Sport gibt, die Sie noch nicht in der Apotheke kaufen können sollten. Und zu denen, es wird nur wenige Strukturformeln geben, ich kann Sie beruhigen, die Türen sind auch verschlossen, Sie kommen jetzt eh nicht raus, das sind keine Steroide, haben aber trotzdem wie anabole Steroide die Eigenschaft, den Muskel zum Wachstum anzuregen. Sie nennen sich SARMs, selektive Androgenrezeptormodulatoren. Müssen Sie gleich im Testat sagen können, fehlerfrei. SARMs im Vergleich zum Testosteron haben die Eigenschaft, selektiv den Androgenrezeptor zu stimulieren. Einfach ausgedrückt, wenn Sie Testosteron nehmen, haben Sie alle Wirkungen, aber auch Nebenwirkungen, weil Testosteron Haut, Gehirn, Knochen, Muskel, Prostata beeinflusst und SARMs sind sehr selektiv. Sie stimulieren Muskel- und Knochenwachstum, reduzieren das Prostatawachstum aber. Also das ist im therapeutischen Sinne, im klinischen Sinne eine sehr interessante Angelegenheit zur Behandlung, Therapie, Prophylaxe von Muskelschwund, Osteoporose, Gebrechlichkeit, sogar als Verhütungsmittel beim Mann wird es getestet. Wie gesagt, Sie können es noch nicht in der Apotheke kaufen. Meine Studierenden, insbesondere die Männer, die dann im Raum sitzen, die sind ja auch sehr gut verteilt, die sind also bei Verhütung, Mann, immer großes Schweigen. Wenn man aber dann erklärt, dass diese Therapie vom Muskeln wachsen lässt, dann sind danach 97% überzeugt, Verhütung ist Männersache. Ja, können Sie aber, wie gesagt, noch nicht kaufen. Aber jetzt sehe ich einige mitschreiben. Gar nicht so. Ja, gut. Das Problem, wie gesagt, ist, diese Substanzen befinden sich in den klinischen Entwicklungsphasen und sollten eigentlich nicht käuflich zu erwerben sein. Wir versuchen dann so früh wie möglich, sobald wir erfahren, dass es diese Präparate in fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsphasen gibt, Kontakt mit der pharmazeutischen Industrie aufzunehmen, Patente zu lesen, wissenschaftliche Arbeiten dazu zu lesen, um Testverfahren zu entwickeln, nach Möglichkeit viele Jahre, bevor es tatsächlich zur Marktreife kommt, obwohl 80% der Substanzen es nie zur Marktreife schaffen. Und diese SARMs haben wir 2005 das erste Mal tatsächlich präsentiert bekommen, haben 2006 Nachweisverfahren mit Modellsubstanzen entwickelt. Die pharmazeutische Industrie war damals noch sehr zurückhaltend, uns zu sagen, was sie tatsächlich vorantreiben wollen und was nicht. Also mussten wir uns etwas breiter aufstellen. Und 2010 gab es die ersten positiven Befunde, obwohl keine dieser Substanzen auch heute noch nicht offiziell erhältlich ist. 2010 die ersten Funde und hier sind, ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen, 2014 waren es 15 positive Befunde weltweit, 2015 waren es 32, 2016 39, also mit einem doch deutlich ansteigenden Trend. Und was macht man, wenn man eine Substanz gar nicht kriegen kann? Man googelt. Also habe ich gegoogelt, das war also noch, als ich noch jung und weniger attraktiv war, habe ich gegoogelt. Und wenn Sie SARMs googeln, finden Sie zigtausend Treffer. Und in dem Fall war es so, dieser war besonders auffällig, weil Sie keine leicht bekleidete Person mit extremer Muskulatur fanden, sondern eine korrekte chemische Struktur und dass es nicht für den menschlichen Gebrauch vorgesehen war. Da habe ich mir gedacht, da mache ich mal einen Testkauf. Contact Purchase, habe ich also auf Purchase gedrückt, wurde weitergeleitet zu einer Seite, wo ich erklären musste, ich bin älter als 18 Jahre und werde dieses Präparat nicht essen. Aber Sie sehen, ich hatte keine Chance, Nein zu sagen. Da gab es nur noch einen Knopf. I agree. Also war ich quasi genötigt, zu zustimmen, habe zugestimmt und wurde gleich dann auf die Bezahlseite weitergeleitet. 30 Milliliter dieser Probe hätte ich für 100 US-Dollar zuzüglich Versandkosten erwerben können. Und damals war ich, wie gesagt, jung und brauchte das Geld, habe wochenlang selbst dieses Präparat synthetisiert im Labor und dachte mir, für 100 US-Dollar, das versuche ich. Und ich war tatsächlich ein wenig aufgeregt. Und wenn man aufgeregt ist, das kennen Sie vielleicht auch, fängt man an, Fehler zu machen. Mein erster Fehler, der ist auch hier noch zu sehen. Ich habe dann beim Bestellen bei einem Schwarzmarkthändler meinen Klarnamen angegeben mit meiner beruflichen E-Mail-Adresse. Das ist dann natürlich bisschen, ja, ich weiß, Sie lachen jetzt. War ein bisschen blöd, war ein bisschen schlecht gelaufen. Und als ich es bestellt hatte, bin ich dann zu meinem Chef gegangen, Professor Schenzer. Ich weiß, ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe das also mit meinem Klarnamen gesagt, ach du meine Güte, das schicken die ja nie. Da habe ich ihm dann verschwiegen, dass ich als Versandadresse auch das Institut angegeben habe. Machte dann ja keinen Unterschied mehr. Lassen, muss man nicht alles wissen. Chefs müssen nicht alles wissen. Aber ich dachte mir dann, zwei Wochen später, wer zuletzt lacht, lacht am lautesten. Das hat die einen feuchten Kehricht interessiert. Die haben das also wunderschön, zugegebenermaßen ohne Banderole, aber ansonsten zugegeben, wunderschön ins Labor geschickt. Mit einem Paketdienst aus den USA, zollamtlich abgefertigt. Ich habe auch einen Wahnsinns-Deal gemacht. Es gab ein Angebot, buy one, get one free. Für 10 Dollar, zumindest war das angegeben, an das Institut unter meinem Namen, deklariert als Teebaumextrakt und Gesichtscreme. Oh, und dann haben wir reingeschaut, es war authentisches SARM-S4, also das, was Sie eigentlich nie haben sollten. Und das war 2008. 2010 die ersten positiven Befunde und was man selten liest, 2006 hat die herstellende Firma gesagt, wir stellen das Produkt ein, hat viel zu viele Nebenwirkungen, nur das am Rande. Aber wie gesagt, 2010 gab es dann die ersten positiven Befunde und seitdem ansteigende Zahlen und der McLaren Report ist eben auch schon genannt worden. Auch diese SARMs waren insbesondere mutmaßlich in Russland eines der Präparate-Serien, die immer wieder aufgefallen sind, aber in dem System, was es dort vermeintlich gegeben hat, nicht gemeldet worden. Eine andere Substanzklasse, auf die ich kurz eingehen möchte, sind EPO-Ersatzpräparate. EPO, Erythropoietin, kennen Sie wahrscheinlich alle aus dem Ausdauersport. Das ist ein Präparat, das muss man spritzen, das regt die Blutbildung an und Sie sind dadurch ausdauerleistungsfähiger. Aber diese Präparategabe per Spritze ist auch für den Patienten eine sehr unangenehme Sache und deswegen versucht man schon seit einiger Zeit, das in Tablettenform zu formulieren und das sind natürlich keine EPO-Präparate, sondern Ersatzstoffe dafür. Diese sind auch heute noch nicht in Apotheken erhältlich, ebenfalls nur in den klinischen Entwicklungsphasen, aber sollen oder können unter bestimmten Umständen eine EPO-Therapie ersetzen. Um eigentlich mal so eine Zeitschiene zu nennen, dann wird eine Phase 1, also eine sehr frühe klinische Studienphase aufgesetzt, im April 2011, 8. April. Es dauert genau 10 Tage, dann können Sie in einschlägigen Foren lesen, EPO-Doping ausprobieren jetzt. Mit Bezug auf diese klinische Studie, dass man sich dadurch anmelden könnte und dann wird man sogar noch dafür bezahlt, dass man sich dopt. Also es ist auch mal ein neues Geschäftsmodell. Und da waren wir 2008 darauf aufmerksam geworden, haben 2009 die ersten Modellsubstanzen gehabt und 2015 die ersten positiven Befunde. in Frankreich bei Ausdauersportlern, in dem Fall Gehen, bei der 2016 bei Radfahrern, 2017 bei Radfahrern. Und es zeigt einmal mehr, dass wir tatsächlich auch Substanzen, die es eigentlich gar nicht geben kann oder geben wird, im Testprogramm aufrechterhalten müssen. Dann haben wir hier weitere drei Proben, die bei uns im Labor ankamen. Und hier war der positive Befund mal ganz anders gelagert. Diese Proben sollten von drei unterschiedlichen Athleten eines Teams stammen. Sie werden sehen, es bedarf keines geschulten Auges, dass, wenn man diese Probe einer Analyse unterzieht, eine frappierende Ähnlichkeit vorliegt. Drei Individuen sollten eine solche Übersichtsanalyse nicht hergeben. Und in solchen Fällen haben wir einen Anfangsverdacht. Wir bedienen uns an klassisch forensischer Analyseverfahren. Das heißt, wir führen DNA-Tests durch. Und das muss man im Detail gar nicht erkennen. Das wäre auch jetzt tatsächlich viel zu klein und zu viel verlangt. Wir haben die drei Proben. Die werden getestet. Sie kommen alle von Männern. Das war schon mal korrekt. Aber der Dopingkontrolleur ist dann nochmal zu den Athleten zurückgeschickt worden, hat Blut- oder Mundabstrichproben genommen zum Vergleich. Und es stellte sich heraus, dass keiner der Herren der Produzent der Urinprobe war. Wie die dann da reinkommt, das ist eher unappetitlich, das lassen wir dann weg. Aber es zeigt, dass hier offensichtlich bei der Kontrolle manipuliert wurde. Nicht mit Medikamenten, die keiner kennt, oder durch Austausch von Urinproben. Hier wurde offensichtlich bei der Kontrolle in irgendeiner Art und Weise manipuliert. Aber ich möchte nicht, dass Sie dann gleich rausgehen und sagen, die betrügen ja alle, oder die Ausreden, die sind alle so lachhaft, das glaubt kein Mensch. Ich werde versuchen, Ihnen jetzt zumindest ein paar Ausnahme-Gegenbeispiele zu nennen. Quasi das Gleiche, was Sie gerade gesehen hatten. Nur hier hatten wir es mit 8 Athletinnen zu tun. Und auch da, alle Urinproben identisch. Und dann geht man, wir waren jetzt schon erfahren, haben wir gesagt, so, suchen wir mal nach dem gemeinsamen Nenner. Gleicher Verein? Nee. Gleicher Trainer? Gleiche Sportstätte? Nichts. Kein gemeinsamer Nenner auszumachen. Warum haben diese Damen alle die gleiche Urinprobe? Ich sehe, eine von Ihnen sind schnell, Sie haben es schon rausgefunden. Also ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber das war nicht schlimm. Der gemeinsame Nenner bei diesen Proben war die Dopingkontrolleurin. Die junge Dame war zu Dopingkontrollen in verschiedene Sportstätten bestellt worden, hatte aber irgendwie keine Zeit. Dann hat sie kurz überlegt, ich nehme ja nichts Verbotenes. Und dann hat sie die Töpfchen, die sie dafür hatte, alle selber gefüllt. Sie versiegelt, Formulare ausgefüllt, zugeschraubt, nach Köln geschickt. Und ist dann, das kann der Jurist natürlich dann viel besser erläutern, wegen Urkundenfälschung dran gewesen. Weil sie hat ja für die Athletin unterschrieben, die einen Bescheid bekommen haben, herzlichen Glückwunsch, ihre Kontrolle war negativ und die konnten sich an gar keine Kontrolle erinnern. Also es ist nicht immer der Athlet, der möglicherweise in irgendeiner Art und Weise dahinter steckt. Anderes Beispiel, Fechter, Fechterinnen und Fechter kehren aus Afrika zurück, waren dort zu einem Trainings- und Wettkampfaufenthalt, kommen nach Europa zurück und werden positiv auf ein Diuretikum, auf ein Entwässerungsmittel, Chlorazanil, getestet. Das Interessante daran war, zum einen ist Fechten keine Gewichtsklasse, wo Diuretika vielleicht irgendwie eine Rolle spielen könnten. Und seit es Diuretika auf der Verbotsliste gibt, seit 1988 bis einschließlich 2015, als diese Fälle aufgetreten sind, gab es genau 0 Funde von Chlorazanil. Und auch heutzutage ist das im klinischen Zusammenhang quasi obsolet. Kein Mensch setzt mehr Chlorazanil als Diuretikum ein. Also hatten wir genügend Gründe zu sagen, was ist hier eigentlich los? Das macht überhaupt kein plausibles Bild. Und dann wurde auch da nach einem gemeinsamen Nenner geschaut. Und der gemeinsame Nenner war, auch wenn es unterschiedliche Länder waren, sie haben alle eine Malaria-Prophylaxe gehabt. Völlig legitim, nicht verboten. Also das heißt, erstmal wurde medizinisch nichts falsch gemacht. Dann kam natürlich erstmal der Verdacht auf, hoffentlich war das kein analytischer Fehler, dass man den Bestandteil der Malaria-Prophylaxe, in dem Fall Proguanil als Wirkstoff, als Chlorazanil fehlinterpretiert hat, fehlidentifiziert hat. Aber auch das konnte man dann widerlegen, das war nicht der Fall. Und dann fragt man sich natürlich, gibt es vielleicht eine Umwandlung im Körper von Proguanil in Chlorazanil? In der Literatur nichts darüber bekannt. Muss man berücksichtigen, die Literatur ist dann 60 Jahre alt. Damals waren die analytischen Möglichkeiten viel schlechter, als sie heute sind. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Das sind die beiden Strukturen. Sie sind ähnlich, aber bei weitem analytisch sehr leicht auseinanderzuhalten. Kein Problem. Und dann haben wir es tatsächlich mit dem Spezialklientel Hochleistungssportler zu tun. Das muss man auch immer wieder berücksichtigen, denn Proguanil, Malaria-Prophylaxe, wird verstoffwechselt. All das ist aus der Literatur und der Medizin bekannt. Aber es gibt eigentlich keinen Weg zu diesem Diuretikum hier. Wenn Sie aber Sportler sind und legitimerweise eine Malaria-Prophylaxe haben und legitimerweise eine kreatinreiche Diät pflegen, dann scheiden Sie verhältnismäßig zur Normalbevölkerung verhältnismäßig viel Formaldehyd aus. Und das sammelt sich dann in Ihrer Blase zusammen mit diesem Wirkstoff hier oben, mit diesem Abbauprodukt des Malaria-Prophylaxe-Präparats und wird in der Blase, nicht im Kreislauf, in der Blase zu einem Diuretikum umgewandelt. Das heißt, wir haben hier einen positiven Befund, einen echten positiven Befund, obwohl kein Mensch irgendetwas falsch gemacht hat, kein Fehlverhalten vorgelegen hat. Der Athlet hat alles richtig gemacht, die medizinische Betreuung hat alles richtig gemacht, das Labor hat alles richtig gemacht und trotzdem ist der Athlet nach einer Zwickmühle in der Bredouille sich verteidigen zu müssen. Und in dem Fall haben die Analyseergebnisse glücklicherweise zeigen können, dass es hier auf keinen Fall eine Bestrafung des Athleten geben darf. Anderes Beispiel, Diuretikum wiederum bei einem Handballspieler, positiv getestet. Und da war es auch plausibel, nachvollziehbar, dass er es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht genommen hat. Wir haben natürlich eben schon Letrozol in Tortellini gehabt und wir haben EPO, was aus pharmazeutischen Abfällen in der Regenpfütze auf die Unterhose und dann in die Dopingkontrolle. Haben wir alles? Ja, ich weiß. Aber nichtsdestoweniger sollten wir jeden Fall ernst nehmen und hinterfragen. Und das haben wir dann hier auch gemacht und haben die Reste der Schmerzmittel, die der Athlet hatte, die er genommen hat, die er angegeben hat, analysiert. Und dort haben wir tatsächlich dieses Diuretikum in Spuren gefunden. Dann haben wir mit der pharmazeutischen Industrie Kontakt aufgenommen, haben die Rückstellprobe angefragt, beziehungsweise von der Firma selbst analysieren lassen. Und auch diese war positiv. Das heißt, tatsächlich ein in der Apotheke erhältliches Schmerzmittel enthielt Spuren, aber es enthielt ein Diuretikum, was dann in einer Dopingkontrolle aufgefallen ist. Auch das ist etwas, was man berücksichtigen muss, denn der Athlet wurde natürlich auch in diesem Fall nicht bestraft, weil die Rückstellprobe ganz klar belegte, dass hier auch nicht im Nachhinein manipuliert wurde, sondern dass wir es hier mit einer Kontamination eines Präparats zu tun hatten. Und das sollen jetzt nur die analytischen Daten darstellen, damit sie auch so ein bisschen beeindruckt sind, wenn sie herausgehen. Aber die Plausibilität muss natürlich dennoch überprüft werden. Stimmen die Mengenverhältnisse mit dem, was der Athlet angegeben hat, überein? Er hat gesagt, ich habe 3 Tabletten genommen, über 18 Stunden verteilt. Und in jeder Tablette haben wir 2 Mikrogramm etwa gefunden. Also haben wir ein Placebo-Präparat hergestellt, das verunreinigt und dann in einem Ausscheidungsversuch getestet. Und das sieht dann so aus. Und tatsächlich, der Athlet hatte 5 Nanogramm pro Milliliter, das ist ungefähr hier im Urin. Und genau diese Menge haben wir tatsächlich in unserem Kontroll-Placebo-Versuch ebenfalls erreichen können, sodass also auch die Plausibilität gegeben war und der Athlet selbstverständlich freigesprochen werden musste. Und wie es der Zufall so will, gestern genauso ein gleiches Beispiel, eine Amerikanerin mit einem Diuretikum positiv getestet, auch da ein kontaminiertes Schmerzmittel als Quelle ausfindig gemacht worden. Soll also ermutigen, wenn ein Athlet sich zu Unrecht überführt fühlt und gute, plausible und nachvollziehbare Möglichkeiten existieren, dann sollte man diese natürlich auch nutzen. Sie wollen natürlich alle wissen, was es mit diesem Urin auf sich hat. Ich stand letztens auch auf einer Herrentoilette und die Herren unter Ihnen können das nachvollziehen. Stellen Sie sich mal vor, links pinkelt einer grün, rechts einer rot. Das irritiert. Aber so leicht mache ich es Ihnen jetzt nicht. Also ich war ja auch in Rio und da gab es ja auch so ein Becken. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Da kamen auch so Assoziationen dann, aber die waren es dann auch nicht. Aber dann abschließend jetzt einfach noch eine Frage, die ich mich mir stelle. Wenn ich also so farbenfrohe Proben zur Verfügung gestellt habe, warum soll ich darauf verzichten? Als Athlet glaube ich Ihnen, insbesondere die von Ihnen, die sich regelmäßig haben testen lassen, dass das nicht schön ist oder angenehm ist, eine Urinprobe unter Sichtkontrolle abgeben zu müssen. Und das ist auch einer der Punkte, wo wir im Dopingkontrolllabor in der Anti-Doping-Forschung arbeiten. Das passiert natürlich meistens hinter den Kulissen, aber wir versuchen schon, Alternativen herauszufinden. Wie können wir den Athleten alternativ beproben, dass das Ganze geschlechtsneutral beispielsweise abläuft, nicht invasiv, nicht intrusiv. Und eines der Beispiele, an der wir arbeiten, nur abschließend mit nach Hause nehmen, ist Atemluft. Sie glauben ja gar nicht, was wir alles im Atem eines Menschen finden können. Und ich persönlich war sehr skeptisch, als diese Möglichkeit an mich herangetragen wurde, aber es gab schon gute Beispiele aus Forensik und Toxikologie, Drugs of Abuse, also Amphetamine und Ähnliches. Die sind allerdings sehr flüchtig. Also habe ich angenommen, gut, alles, was flüchtig ist, das mag ja sein, aber das kann man schlecht einfangen, kann man schlecht ins Labor schicken. Und dann habe ich mir das Ganze mal näher angeschaut und wir haben dann auch mit der herstellenden Firma ein Pilotprojekt gestartet. Und das ist eine ganz clevere Angelegenheit. So sieht dieses Atemluft-Sammelsystem aus. Das hier ist so ein Mundstück und dann ist das so aus wie ein Überraschungsei und das kann man auch genauso aufmachen. Aber da sind hier vorne Öffnungen und in der Mitte ist eine Membran und die ist elektrisch geladen, so ein bisschen wie ein Staubsaugerfilter, können Sie sich das vorstellen. Und kann also über elektrische Anziehung und Abstoßung, beziehungsweise einfach wie auch ein Filter, Partikel einfangen. Dann wird das Ganze hier zusammengebaut, sieht das so aus, dann wird hier durchgepustet und hier unten hängt ein Sack dran, der sich langsam aber sicher beim Durchpusten aufbläht, damit man weiß, wann man genug ein- und ausgeatmet hat und eine ausreichende Menge Atemluft abgegeben hat. Also nochmal zum Mitschreiben, Sie haben den Athleten. Der nimmt das gute Stück in den Mund und pustet dann so etwa 20, 30 Sekunden da rein. Und danach wird das Mundstück mit dem Plastikbeutel abgenommen. Und dann kommen da zwei Stöpsel drauf. Das Ganze kommt in einen Plastikumschlag und wird dann ins Labor geschickt. Und wir können es analysieren. Bei weitem nicht auf alles und sicherlich auch mit deutlich kürzeren Nachweiszeiten, als wir sie in Urin hätten. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wir junge Sportler, Kaderathleten im Alter von 12, 13, 14, 15 Jahren an die Dopingkontrolle heranführen wollen, ist das sicherlich ein deutlich angenehmeres Szenario, als wenn wir das mit einer Urinkontrolle unter Aufsicht machen. Damit möchte ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und ich nehme an, wir haben noch einen weiteren Programmpunkt. Vielen Dank.
Ja, lieber Herr Tewes, Sie haben mit uns auch Doping betrieben. Unsere Lachmuskeln sind in ganz anderem Zustand als zu Beginn Ihres Vortrages. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank auch für den wunderbaren Vortrag.
Sehr gerne, danke.
Sie wissen, wie der normale Ablauf der Veranstaltung ist. Sie haben jetzt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie haben Möglichkeiten, mit den beiden zu diskutieren. Wenn wir die Beiträge kurz halten bezüglich der Fragen, so haben wir die Chancen, viele Menschen zu Wort kommen zu lassen. Ich möchte jemand am Anfang zu Wort kommen lassen. Ich könnte mir denken, dass der schon mit Spannung darauf wartet. Das ist für den heute ein besonderer Tag. Sie wissen schon, seine Lehrerin hat Geburtstag. Das ist der Herr Christian Brautschreck. Der ist in der 11. Klasse des Berufskollegs im Bildungspark in Essen und der möchte uns eine Frage stellen. Ich muss jetzt wissen, wo er ist. Da ist er. Wenn wir da ein Mikrofon bitte hinbringen.
Guten Abend. Wir würden gerne wissen, für die Zukunft, wie das mit den Dopingkontrollen aussieht. Wer werden die Gewinner sein, die Kontrolleure oder die Betrüger?
Das ist, glaube ich, eine juristische und eine Laborfrage, oder? Wenn Sie beide nacheinander kurz was sagen.
Fangen Sie ruhig an.
Keiner. Also, wer soll Gewinner sein? Also, die Kontrolleure... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist eher eine Frage der Analytik als der Juristerei, also, oder?
Das ist sicherlich der Reihenfolge nach korrekt, denn ohne analytischen Hinweis oder Beweis ist es natürlich schwierig, eine Antwort darauf zu treffen. Aber ich würde mal vermuten, dass es illusorisch quasi naiv ist, wenn wir sagen würden, wir können das Problem Doping komplett aus der Welt schaffen. Unsere Aufgabe, unser Ziel ist es, den Abstand zwischen denjenigen, die betrügen und den Analyseverfahren oder den Nachweismöglichkeiten so gering wie möglich zu halten. Bei EPO war es beispielsweise so, dass zwischen Markteinführung des Produkts 1989 bis hin zum ersten Test 2000 11 Jahre vergangen sind. Das heißt, es gab 11 Jahre einen Freifahrschein für diejenigen, die damit arbeiten und dopen wollten, weil wir analytisch nicht in der Lage waren, das nachweisen zu können. Und ein paar Beispiele habe ich versucht hier aufzuzeigen, dass wir mit anderen Strategien jetzt an diese Problematik herangehen, deutlich mehr analytische Möglichkeiten haben, sodass der Abstand hoffentlich deutlich kleiner geworden ist, dass die Möglichkeiten zu dopen geringer geworden sind, aber ausschließen in Zukunft, würde ich sagen, können wir es immer noch nicht.
Wenn ich kurz noch ergänzen darf, ich habe gerade auch ein bisschen gestottert, weil ich mir einfiel, wohin geht die Doping-Problematik? Ich hatte es kurz auf meiner Aspektenwiese auch genannt. Hier ist ein Artikel, der sagt, der Kampf gegen Doping könnte in Zukunft eine ganz neue Facette erhalten. Und ein angesehener Herr, Geschäftsführer der Vereinigung der Olympiateilnehmer, schlägt wahrhaftig vor, eventuell über Mikrochips nachzudenken. Er schreibt, wir versehen unsere Hunde mit Mikrochips, das scheint ihnen nichts auszumachen, warum machen wir es dann nicht bei uns selbst? Wir müssen den Betrügern einen Schritt voraus sein. Und er sagt auch, die Technik werde es bald erlauben, dass Implantate Doping entdecken. Einige Leute werden sagen, dass es ein Angriff auf die Privatsphäre ist, aber es ist ein Club und niemand muss dem Club beitreten, wenn er die Regeln nicht befolgen will. Also das ist nur noch mal ein Aspekt, ob das dem Sport dient, ob wir da nicht alle Verlierer sind, wenn es so weit kommt, möchte ich mal zur Diskussion stellen.
Herr Brautschek, beantwortet das Ihre Frage? Ja, vielleicht noch eben, wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt vorhin und ich habe natürlich die Frage gestellt, gibt es denn beim Doping das perfekte Verbrechen? Und daraufhin hat mir Herr Teves gesagt, ja, wenn es das gibt, wissen wir es ja nicht, sonst wäre es nicht das perfekte Verbrechen. Ich finde die Erklärung einleuchtend. Als nächsten Frage haben wir Herrn Pitt Gottschalk, der ist der Chefredakteur Sport von der Funke Mediengruppe. Herr Gottschalk.
Ja, auch von mir guten Abend. Wenn zwei Professoren über Doping sprechen, dann habe ich als Journalist natürlich immer berufs- und themenbedingt meine größten Sorgen. Was den Unterhaltungswert betrifft, ich möchte erstmal ein Kompliment machen. Ich fand, Sie haben das Thema nicht nur sehr unterhaltsam vorgetragen, ich habe auch heute Abend eine Menge gelernt. Also dafür erstmal vielen Dank dafür für Ihren Vortrag. Was uns natürlich immer umtreibt, welche Wirkung hat denn Doping überhaupt bei den Athleten? Sie haben einige Beispiele genannt, oft sind es Ausdauerathleten. Hier gerade im Ruhrgebiet ist auch eine oft diskutierte Frage, gibt es Doping beim Fußball? Würde da überhaupt Doping etwas bringen? Und gibt es Fälle von Ihnen, bei Ihnen, wo Sie das entsprechend auch nachweisen konnten?
Ich denke, ich kann mal den ersten Aufschlag machen, aber ich will mich da jetzt auch nicht vordrängen. Wenn ich mir den modernen Fußball anschaue, der 11, 12, 13, 14 Kilometer Laufstrecke in 90 Minuten bedeutet, das meiste davon im Sprint, und statistisch gesehen die meisten Tore in den letzten 15 bis 20 Minuten fallen, dann würde ich annehmen, dass wir nicht ausschließen können, dass Dopingmaßnahmen auch im Fußball durchaus einen leistungssteigenden Effekt haben. Denn das Gegenargument, dadurch schieße ich nicht besser, ist durchaus richtig, aber ich schieße deutlich länger, genauso gut, wie ich es am Anfang der 90 Minuten getan habe, sodass wir, wenn wir Leistungen als Arbeit pro Zeit definieren, durchaus davon ausgehen dürfen, dass Doping in Sportarten wie Fußball, insbesondere in den Trainingsphasen, eine Auswirkung haben kann. Deswegen sind dort auch Kontrollen meiner Meinung nach angezeigt.
Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass man die Rekonvaleszenz beschleunigen kann. Das ist ein weiteres Thema. Ich schließe auch nicht aus, dass Stimulantien in der heutigen doch mehr aggressiv gewordenen Verteidigung und Angriffswelt des Fußballs gegebenenfalls auch Wirkung zeigen. Ich kenne einige Fälle, allerdings teilweise nicht aus den höheren Ligen, sondern unteren Ligen. Es ist vielleicht auch ein kleines Problem, dass sozusagen der bekannte Sportler, der populäre Sportler eher am Pranger steht, aber hier und da Sportler, die den gleichen Befund aufweisen in der 5. oder 6. Liga, ja, passiert nicht so viel wie demjenigen Hochleistungssportler. Das, aus juristischer Sicht ist das irgendwie auch eine Balance, die mir nicht so ganz schmeckt und irgendwas nicht mit Gleichbehandlung zu tun hat.
Wenn ich kurz nachfragen darf. Bitte, es steht ja auch der Verdacht im Raum, dass die Fußballverbände besonders gut darin sind, zusammenzuhalten, auch Fälle, sag mal, zu verschleiern. Gibt es bei Ihnen aus juristischer Sicht da Hinweise darauf oder ist das eine dieser Behauptungen, weil es halt besonders populär ist, über Fußball so zu reden?
Es gibt keine Hinweise darauf, aber es ist für mich einfach aus der Erfahrung bisher systemimmanent vor dem Hintergrund der schon erläuterten Selbstregulierungsbefugnis und dass über Jahrzehnte Verbände ja, so geführt werden, wie sie es für richtig halten, dass es unterschiedliche Philosophien gibt, Dinge anzugehen. Also insofern unterscheidet sich das nicht von Unternehmen, die vielleicht unterschiedliche Auffassungen von Compliance haben. Also wir reden über Unternehmen mittlerweile und wir reden über, ja, sagen wir mal, auch eine Welt, die über 30 Jahre oder viele Jahre nicht transparent war. Ich meine, jetzt kommt das ja wie so ein Tsunami. Man muss ja auch nicht mal sagen, dass, sagen wir mal, irgendwie schnell und unehrlich zu Erfolg zu kommen, dass das eine Sache des Sportes nur ist, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, ohne viele Beispiele nennen zu müssen. Bloß aufgrund der traditionellen, ja, vielleicht mich mit einbezogen, man hat sich ja auch vor 30 Jahren irgendwie gar nicht interessiert. Jetzt kommt das so wie so ein Tsunami und wird auch dann meist wieder steuert. Aber das ist für mich der Hintergrund, warum es Unterschiede gibt in Sportarten aufgrund der eigenen Philosophie im Rahmen der Selbstregulierungsbefugnis.
Wir haben noch Fragen auf der Liste, aber es ist gleichzeitig natürlich auch die Gelegenheit, sich direkt zu beteiligen. Ich sehe da hinten schon eine Wortmeldung. Ist das richtig, wenn da bitte ein Mikrofon hinkommt? Die Dame dort, zweiter Block von rechts. Eine der letzten Reihen.
Ja, guten Tag, mein Name ist Stock. Ich bin aus Ratingen und ich habe folgende Frage einmal an den Herrn Schimke. Sie hatten unter anderem auch von diesem medialen Vernichtungskrieg bei falschen Verdächtigungen gesprochen, von diesem Sportler, der da 2012 auch von seinem eigenen Verband dann ausgeschlossen werden sollte. Abgesehen davon, dass mich interessiert, was aus dem geworden ist. Wer entschädigt eigentlich dann die Geschädigten, wenn sich dann herausstellt, das stimmt alles überhaupt nicht und das ist gar nicht so. Ne? Und dann natürlich an Herrn Tewes, was ist eigentlich mit dem grünen Urin? Das haben Sie ja nicht verraten. Und als drittes, was ich noch viel wichtiger finde, ist, ich denke mal, wir sprechen hier nur über die strafrechtliche oder verwerfliche Dimension des Dopings, aber was ist denn mit der Gesundheit der Sportler? Welche Spätschäden sind da? Wer kommt denn dafür auf? Wie sehen denn die Leute dann 10, 15, 20 Jahre später aus? Können die überhaupt noch gehen, laufen, sich bewegen, Sport machen?
Was war der grüne Urin? Und wie geht es den Sportlern hinterher? Wer möchte zuerst?
So, sagen wir mal, wie Pechstein ja auch es versucht, es ist an sich ein klassischer Schadensersatzanspruch, wenn sozusagen zu Unrecht eine Sperre ausgesprochen wird für 2 oder 4 Jahre. Frau Krabbe hat das ja seinerzeit auch versucht, vielleicht kennen Sie diesen Fall noch. Das ist an sich kein großes Problem. Die andere Frage war noch, die habe ich jetzt, war noch eine juristische. Ach so, ja, das ist gut. Gute Frage. Es gibt ja dieses Doping-Opferhilfegesetz, ich glaube jetzt in der zweiten Version. Das bezieht sich in erster Linie allerdings auf die sogenannten Opfer aus der ehemaligen DDR. Es ist aber jetzt auch eine Anfrage im Bundestag gestellt worden von der Linken. Das, was zu sagen hat, weiß ich nicht, aber die angefragt haben, dass wir doch ein ähnliches Gesetz auch für die Bundesrepublik Deutschland, also damals Westdeutschland, einführen sollte. Also da wird momentan, Frau Geipel ist da ja sehr aktiv, viel getan und das ist eine Sache des Staates, dann gegebenenfalls für solche Schäden, wenn denn der Staat involviert war, das ist natürlich Voraussetzung, das ist bei der ehemaligen DDR unstreitig, dass dann entschädigt wird. Aber sonst falsche Sanktionen von einem Verband beziehungsweise auch der NADA gibt Schadensersatzansprüche.
Herr Tewes, was war das jetzt mit dem grünen Urin? Mein Mikrofon ist aus, das Rot ist zumindest weg hier.
Ja, genau. Der grüne Urin, ja, es war höchst interessant. Ich muss Sie allerdings insofern enttäuschen, als dass es keine Dopingsubstanz war. Aber es war Methylenblau. Das ist ein Kontrastmittel. Die Mediziner hier im Raum werden das mit Sicherheit schon mal gehört haben. mein Biochemie-Dozent, der an der Universität zu Köln bis in das zarte Alter von 91 Jahren geforscht hat, hat gesagt, haben wir früher immer genommen, haben wir uns einen Scherz mit erlaubt, sind dann auf die Verbindungstoilette gegangen und haben dann grün gepinkelt. Weil gelber Urin mit einem blauen Färbemittel natürlich grün ergibt. Also das war in dem Fall kein Dopingverstoß, sondern einfach nur, vielleicht wollte man nur den Dopingkontrolleur irritieren. Aber um kurz auf Ihre Frage nach den Nebenwirkungen und den Spätfolgen noch ergänzend einzugehen, bei einigen der Präparate, insbesondere die, die aus den klinischen Testphasen herausgenommen wurden, muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Die meisten Substanzen, die mir bekannt sind, die die klinischen Testphasen nicht vervollständigen konnten, konnten diese nicht vervollständigen, weil sie insbesondere tumorfördernde Wirkungen gehabt haben in verschiedensten Organen, das so schlimm und ausartend war bei einigen Substanzen, dass sich selbst die Welt-Anti-Doping-Agentur genötigt gesehen hat, eine Warnmeldung an Athleten herauszugeben. Mal abgesehen davon, dass ihr dafür 2 bis 4 Jahre Sperre bekommen könnt, ist es hier wirklich extrem gefährlich, diese Substanzen einzunehmen.
Vielen Dank. Professor Markus Peter, deine Geburtstagsfrage.
Heute war das Thema ja zwischen Spitze und Spritze, also Leistungssport, die Menschen, die in der medialen Welt stehen. Was ist eigentlich mit dem Amateursport los? Wir haben ja circa 1000-mal mehr Amateursportler als Spitzensportler und man hat so ein bisschen Eindruck, dass die Diskussion um das Doping den Spitzensport betrifft, aber das Amateurgeschehen vollkommen außer Acht lässt. Was haben Sie für Zahlen aus dem Amateurbereich und gibt es da, Überlegungen, wie man Doping im Amateurbereich zurückdrängen könnte?
Also Zahlen habe ich nicht, aber es ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ich hatte es ja auch hingeworfen. Da müsste die NADA vielleicht der Tevis weiß ein bisschen mehr. Ein großes Thema, wichtig wäre für mich in dem Amateursport, dass da viel mehr Prävention durchgeführt wird. Also ich glaube, wir brauchen, Amateursport heißt ja auch Jugend, ich glaube, wir brauchen einfach nicht nur Gesetze, neue Strafen, Anti-Doping-Gesetz, Sanktionen, sondern wirklich, wirklich ausgebildete Beauftragte in Schulen, in den Amateursportvereinen, die frühzeitig auf Gefahren aufmerksam machen. Dieses ganze Set sehr, sehr frühzeitig pädagogisch, didaktische Aufklärungsarbeit zu leisten, ist meines Erachtens noch nicht da. Und die muss unbedingt kommen. Und im Übrigen, wie Sie sagen, viele Hochleistungssportler stehen am Pranger und der Amateursport schlummert daher. Das muss sich auch noch ändern.
Gibt es weitere Fragen? Bitte, der Herr dort hinten, während das Mikrofon dorthin geht. Wir haben noch eine weitere Anfrage. Die Anfrage kommt von Herrn Winfried Bog, Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Herr Bog, wo ist er? Da, so ganz in der Nähe. Da brauchen wir. Gut, dann machen wir erstmal. Das Mikrofon ist jetzt schneller da als hier. Bitte.
Ja, mein Name ist Uwe Seelbach. Eine Frage an die beiden Referenten, die ja beide international viel unterwegs sind. Offensichtlich ist es ja so, dass im kenianischen Hochland die Trainingsbedingungen hervorragend sind und ich sag mal in südamerikanischen Gegenden auch. Und es gibt Sportarten, wo sich die europäischen Sportler schon weitgehend aus dem absoluten Hochleistungssport verabschiedet haben. Was glauben Sie, wie lange man braucht, um die europäisch und nordamerikanisch geprägten Strukturen weltweit auszurollen?
Über Ihre Fragen.
Sie können auch jemanden anrufen, wenn Sie das
wollen. Nein. Das ist eine gute Idee, ja. Also ich muss sagen, als jetzt einfacher Kassrichter und Jurist, das ist auch nicht so meine Abteilung. Ich bin zwar viel unterwegs, aber ich könnte darauf Ihnen keine belastbare Antwort jetzt geben. Also das wäre nicht seriös.
Herr Tevis, wollen Sie noch was zu sagen oder geben wir die Frage zurück?
Nee, ich kann es zumindest versuchen. In Ländern wie den afrikanischen Staaten weiß man, dass es ganz andere Probleme gibt als Dopingkontrollen. Und es gibt, zurzeit gibt es auf dem afrikanischen Kontinent, so viel ich weiß, kein akkreditiertes Dopingkontrolllabor. Das in Südafrika hat die Akkreditierung vor einigen Monaten abgeben dürfen oder müssen. Das habe ich extra so ausgedrückt, weil es tatsächlich bisweilen freiwillig lief, weil die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur das nicht hergegeben haben. Und von daher würde ich vermuten, dass es einige Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt braucht, bis wir überhaupt annähernd vergleichbare Strukturen im Anti-Doping-Kampf auf diesem Kontinent haben, wie wir es jetzt vielleicht in Europa schon haben. Es gibt Zwischenlösungen, die man in Betracht ziehen kann. Da jetzt ins Detail zu gehen, wäre vielleicht etwas verfrüht. Aber Strukturen, wie wir sie in Mitteleuropa haben, werden wir im afrikanischen oder südamerikanischen Bereich wahrscheinlich so bald nicht sehen.
Herr Burg, Ihre Frage.
Ja, vielen Dank. Ich muss zunächst mal sagen, Sie machen einen wirklich tollen Job. Weil Sie machen unseren Sport, den wir alle lieben, ein Stück weit ehrlicher. Also das finde ich ein ganz tolles Engagement. Das aber vorweg, Professor Tewes, Sie hatten vorhin so eine Karte, so eine Weltkarte und gezeigt, wie gleich verteilt die einzelnen Institute weltweit sind. Professor Schimpke, Sie haben die Unabhängigkeit des CAS angesprochen. An Sie beide vielleicht die Frage, wie unabhängig sind diese Gremien wirklich? Wie werden die Menschen, die dort arbeiten, bestellt? Und haben Sie wirklich absolutes Vertrauen zu Ihren internationalen Kolleginnen und Kollegen?
Vielleicht muss man das einfach mal ganz nüchtern juristisch sehen. Institutionell ist es so, dass das Schweizer Bundesgericht, und wir reden ja in der Schweiz auch nicht von der juristischen Diaspora, zweimal klar zum Ausdruck gehabt, nach den genannten Umstrukturierungen, dass es sich um ein echtes, unabhängiges Schiedsgericht handelt, was nach der Zivilprozessordnung die ordentliche Gerichtsbarkeit ersetzen kann. Mittlerweile hat das auch im Fall Pechstein der Bundesgerichtshof gesagt, ohne jetzt viele Argumente hier aufzuführen, das würde den Rahmen sprengen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht, wo jetzt der Fall Pechstein liegt, etwas anderes sieht, wobei ich vorsichtig bin mit einer Einschätzung, weil es geht bei Pechstein nicht nur um die Unabhängigkeit des Kasses, sondern auch um den gesetzlichen Richter. Sie möchte auswählen, wo sie hinkommt und sagt, ich muss zum Kass. Also mit anderen Worten ist das das eine. Ansonsten sind es Menschen, die da sitzen. Seit 1999 sitze ich dort mit Menschen. Und ich muss sagen, ich finde das Pechschein-Verfahren auch nicht schlecht. Das bringt immer ein bisschen Bewegung rein. Aber ich persönlich habe noch keinen erlebt, der irgendwie sichtbar eine Tendenz hatte. Und sie haben auch alle Mittel, und die werden auch genutzt, jemanden für befangen zu erklären. Das ist nicht anders vor einem ordentlichen Gericht. Amerikanische Anwälte sind da sehr, sehr schnell. Da können sie kaum atmen. Dann haben die gelesen, dass ich irgendwo mal einen Artikel geschrieben habe. Und dann werde ich abgelehnt. Und dann lege ich auch nieder. Also insofern ist das keine heile Welt. Da gibt es viel Verbesserungsbedarf. Aber ich sag mal, es ist kein schlechtes Vehikel, um eine einheitliche Rechtsprechung zu schaffen und den Sport ja, etwas Gutes zu tun.
Ich habe dort hinten eine Wortmeldung gesehen, dort wird einer ankommen. Gibt es noch weitere? Da hinten ist auch noch eine Wortmeldung, da könnte das zweite Mikrofon schon mal hin, da hinten.
Ich bin der eben von Professor Schimpke schon genannte Kollege, der seinen Sitz in Bochum hat, aber die beiden russischen Athleten vor dem Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne vertritt. Ich möchte auf der einen Seite den Finger in die Wunde legen, aber auf der anderen Seite auch eine Lanze für die am CAS tätigen Schiedsrichter brechen. Ich sehe auf der einen Seite, dass wir wirklich ein strukturelles Übergewicht der Verbände bei der Besetzung des ICAS haben, also des Auswahlkomitees, das hinterher die Schiedsrichter benennt. Aber Martin Schimker weiß das, ich bin der Meinung und habe auch die eigene Erfahrung gemacht, dass in der Regel die Menschen, die dort tätig sind, das heißt die speziellen Richter, diese strukturellen Defizite mit ihrer eigenen Integrität kompensieren. Ich meine, das ist nicht deren Aufgabe, aber um es Ihnen einem konkreten Beispiel hier zu benennen, ich habe in dem Verfahren meinen eigenen Schiedsrichter benannt, das ist ein sehr guter Schiedsrichter aus England. Und der Internationale Skiverband benannte als eigenen Schiedsrichter Honorable Michael Beloff, das ist so der Grandmaster des europäischen Sportrechts überhaupt, der maßgebliche das entwickelt hat, von dem ich aber wusste, dass er auf der einen Seite sehr häufig für das IOC tätig ist, auf der anderen Seite sehr häufig auch mit Professor McLaren zusammen im Panel gesessen hat und auch auf der anderen Seite Mitglied des Ad-Hoc-Panels war. Also ein gewisses Näheverhältnis war ganz evident, sodass ich gefragt habe, ob er sich denn tatsächlich für unabhängig halten würde und für befähigt, hier in dem Panel beizuwohnen. Das hat er bejaht, was mich ein bisschen überrascht hat. Martin Schimke hat gesagt, in vergleichbarer Situation hätte er sich selber als befangen abgelehnt. Ich habe aber hinterher im dem Hearing selber oder nach dem Hearing selber keinen Zweifel an seiner persönlichen Unabhängigkeit gehabt. Das war, er hat gesagt, gerade juristisches Turnen am Hochreck für die Dauer von fünf Stunden, also ausgezeichnet und auch in der Urteilsfindung völlig unabhängig. Das heißt, wir haben tatsächlich dieses Problem der institutionellen Befangenheit des CAS als Organisation. Da sitzen auch viele Menschen drin, die multifunktional ganz viele Hüte aufhaben. Bei dem Hearing letzte Woche beim IOC saß mir zu Rechten Head of Legal Affairs des russischen Olympischen Komitees, mir gegenüber als Mitglied des Panels Patrick Baumann, Vorsitzender des Verbandes der Internationalen Federations. Beide sie wiederum sitzen zusammen im ICAS und so setzt sich das fort. Also wir haben also ein wirklich evidentes Problem, die Einzelnen versuchen das zu kompensieren. Was ich Ihnen sagen möchte, einen letzten Punkt, weil hier eine Zuschauerin hinter mir danach gefragt hat, wegen des medialen Drucks. Martin Schimke hat das betont, das, worum es im Weiteren geht, Anknüpfungspunkt ist der McLaren-Report. McLaren hat von sich selber immer gesagt, es sei seine Aufgabe lediglich gewesen, das System, die Existenz des Systems als solches zu beweisen. Er sei nicht beauftragt gewesen, Beweise gegen einzelne Athleten zu finden und hat die auch tatsächlich nicht gefunden. Das hat er heute auch sogar in Russland betont. Gleichwohl gibt es in der organisierten Sportwelt weltweit niemanden, der innerhalb der letzten 6 Monaten das Wort ergriffen hat und nicht nur unter Hinweis auf McLaren selber Sanktionen gegen einzelne Athleten gefordert hat. Da wird McLaren eigentlich völlig falsch instrumentalisiert.
Vielen Dank. Ich glaube, das war eine interessante Ergänzung. Herr Schimke, Sie möchten darauf antworten.
Ja, ich meine, vielleicht kann man einfach mal sagen, Herr Wieschemann hatte mich für dieses Verfahren benannt und ich habe abgelehnt, obwohl es sicherlich ein großes, tolles Verfahren wäre. Man kann das ruhig einfach mal sagen, weil ich mit Herrn Wieschemann hier und da in Gremien sitze, hatte ich kein gutes Gefühl. Und obwohl, sagen wir mal, nach den offiziellen Regeln, also es geht ja auch um die Wahrnehmung, nicht um die eigene, habe ich diese Benennung abgelehnt von vornherein. Das Zweite ist, was das strukturelle Übergewicht anbelangt, da muss ich ganz ehrlich mal sagen, bin ich Praktiker. Wie will man eigentlich ein Gremium so zusammensetzen, dass alle Interessenvertreter da sitzen? Man redet immer nur über Athleten oder Verbände seit 1999. Ich habe Schiedsrichter vor dem Gericht, ich habe Trainer vor dem Gericht, es sind Sponsoren da. Also wie wollen Sie eigentlich so ein Gremien zusammensetzen, dass Sie so die reine Lehre, dass jeder da gleichgewichtig vertreten ist? Das können Sie meines Erachtens, vergessen. Außerdem sage ich auch mal ganz offen, was ist Thomas Bach? Ist er nur Funktionär oder ist er nicht mehr Sportler? Für mich hat er die Turnhose angehabt. Legt er das immer ab? Also ich habe neulich einen Vortrag gehört, da stand ehemaliger Olympiasieger-Funktionär. Also vielleicht ist er noch beides. Also da tue ich mich absolut schwer.
Vielen Dank. Pardon, es gibt da hinten eine Frage, dann war hier vorne als nächstes eine Frage gleich.
Mein Name ist Carmen Wirling und ich habe eine Frage. Wenn alle internationalen Dopingvergehen, landen die beim CAS? Und warum werden die so unterschiedlich gehandhabt? Also ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland anders bestraft wird als in anderen Ländern. Zum Beispiel liest man dann, dass chinesische Athleten rückwirkend ihre Strafe abgesessen haben. Ja, also in Deutschland, wenn die Athleten auffällig werden, dann kriegen die eine Strafe, die ist meistens nicht 3 Monate, sondern länger, 2 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre werden die bestraft und man liest immer wieder gerade, dass das ausländische Athleten aus, sag ich mal, dopingintensiven Staaten wie Russland und China einfach rückwirkend, dass sie ihre Strafe ja in der wettkampffreien Zeit schon abgesessen haben. Wie kann das sein?
Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Das muss ein persönliches Empfinden sein. Ich hatte heute versucht darzustellen, jeder Fall ist anders und man muss wirklich in den Fall gehen. Zweitens, warum ich es nicht so ganz nachvollziehen kann, das meine ich nicht despektierlich, Ihre Wahrnehmung ist entscheidend, aber ist, dass wir einen einheitlichen weltweiten Rahmen haben. Wir haben den World Anti-Doping Code, das ist zwar kein Weltrecht, aber Kraft eines bestimmten Mechanismus, Monopolverband, sind alle Verbände international verpflichtet, den umzusetzen. Das heißt mit anderen Worten, ich habe ein ganz, ganz klares Gesetzbuch Strafrahmen. Natürlich gibt es da Ermessen, es gibt es unterschiedliche Rechtsprechung hinsichtlich einiger Fälle, zum Beispiel wann also kein Verschulden vorliegt oder weniger Verschulden, dann kann man statt 4 Jahre 2 Jahre sperren oder die Strafe ganz erlassen. Aber an sich muss das irgendwo ein bisschen eine einseitige Wahrnehmung sein, weil vom Regulierungsgerüst kann es an sich nicht sein, dass ein Chinese oder ein Russe oder jemand aus Surinam anders behandelt wird, aufgrund dieses zentralen Gerichtes, was ich versucht habe zu erläutern. Es tut mir leid, also ich kann das nicht bestätigen. Also, oder nur sagen, es ist einfach eine vielleicht in den Medien fokussierte Darstellung, aber ich will das nicht auf die Medien schreiben, aber ich kann es nur so erklären.
Hier vorne war eine Frage, ja. Bitte.
Lütke vom Tennisverband Niederrhein, ich habe folgende Frage. Das Doping hat ja 2 Aspekte. Einmal die sportliche Fairness und einmal die Gesundheit. Man könnte natürlich sagen, wo es eigentlich nur um Wettbewerb gibt und das ist nicht gesundheitsschädlich, könnte man eigentlich alles zulassen. Der andere Punkt ist der, wurde auch schon angesprochen, die Jugend, also insbesondere auch die Schulkinder, werden ja schon von ihren Eltern, kriegen ja schon manchmal was verabreicht, damit sie die Arbeit gut schreiben. Ich als Kind habe das nie gekannt, habe höchstens hinterher einen um die Ohren gekriegt, weil das nicht geklappt hat. Aber das bedeutet aber, dass die Schwelle, ja, gerade bei der Jugend dann, zu irgendeinem Mittelchen zu greifen, natürlich immer niedriger wird. Und da habe ich die größten Bedenken. Und in meinen Augen müsste international viel mehr geschehen, herauszustellen, welche Mittel besonders gesundheitsschädlich sind. Und was ich beobachte, geht eigentlich mehr darum, der hat was genommen und der hat was genommen, jetzt kriegst du die Medaille abgenommen. Es wird überhaupt nicht, sagen wir so, reflektiert, wo sind eigentlich überhaupt die Auswirkungen. Und das habe ich auch so ein bisschen in den Vorträgen vermisst, zu sagen, was ist denn die Konsequenz für die Leute. Es wurde mal gesagt, okay, ja, da sind Tumore entstanden und so weiter. Aber das müsste man in meinen Augen viel klarer in die Öffentlichkeit bringen, als ich sag mal, die sportlichen Erfolge und Misserfolge damit verbunden sind.
Vielen Dank.
Und die Frage ist, was kann da geschehen?
Davis nickt schon die ganze Zeit, er möchte gerne antworten. Bitte.
Zum einen hat sich das Nicken darauf bezogen, dass ich Ihnen gut folgen konnte, denn die Problematik ist durchaus virulent, das muss man schon sagen. Inwiefern Medikamente oder deren Gebrauch ohne therapeutische Indikation gesundheitsschädlich ist, ist in vielerlei Hinsicht natürlich nicht zu prüfen, nicht zu klären. Es gibt einige Substanzen, da ist es nachweislich so und deswegen werden sie auch nur unter bestimmten Bedingungen verschrieben, wenn sie überhaupt verschreibungsfähig sind. Und andere sind zum therapeutischen Einsatz gar nicht gedacht. Es gibt viele Präparate, die sind bei den meisten wahrscheinlich unbedenklich, aber bei einigen wiederum nicht. Und auch da ist die Frage, zu welchem Zwecke wird es eingesetzt, in welcher Menge, über welchen Zeitraum. Da gibt es so viele Variablen, die man nicht über einen Kamm scheren kann und sagen kann, Paracetamol ist ungefährlich. Wenn Sie das jeden Tag in 4-facher empfohlener Dosis zu sich nehmen, dann ist das bei weitem nicht mehr ungefährlich. Von daher muss man da durchaus differenzieren und kann nicht sagen, das ist gesundheitsschädlich und das nicht. Das kann eingesetzt werden und das wiederum nicht. Und um zu ergänzen, was Sie eben zu Recht angedeutet haben, es gibt verschiedene Faktoren, die eine Substanz als dopingrelevant klassifizieren lassen. Das ist ein Verstoß gegen den Geist des Sports. Das ist das Potenzial der Gesundheitsgefährdung und das Potenzial der Leistungssteigerung. Und 2 dieser 3 Aspekte müssen erfüllt sein, damit eine Substanz als dopingrelevant eingestuft wird und entsprechend auch sanktioniert wird. Aber das geht auch so ein bisschen in die Richtung der Frage, die eben gestellt wurde. Das Strafmaß, was damit verbunden ist, ist durchaus unterschiedlich, liegt aber auch an der Substanzklasse. Es gibt Substanzklassen, da ist das Strafmaß quasi verhandelbar, weil es nicht ganz so schlimme Substanzen und leistungssteigernde Effekte zu berücksichtigen gilt, während andere Substanzen und deren Missbrauch unmittelbar mit einer nicht verhandelbaren Strafe versehen sind.
Herr Schimke, Sie wollten noch kurz ergänzen.
Ja, vielleicht darf ich nur sagen, insofern sind Ihre Sorge ist ein bisschen schon befriedigt worden. Man muss natürlich dem Anti-Doping-Gesetz viel Zeit geben. Aber das war genau die Diskussion, welches Schutzgut soll eigentlich dieses Recht haben. Fairness im Sport, brauchen wir dafür noch ein Strafrecht? Aber es war in erster Linie auch die Gesundheit, die der Treiber war, dieses Gesetz ins Leben zu rufen. Im Übrigen, für mich liegt es auch viel am Geld. Sie haben, vielleicht ist irgendwann mal ein Konstruktionsfehler gemacht worden, ja, dass man gesagt haben, wir heben den Amateurstatus, ich weiß es nicht, bei Olympia auf. Also stellen Sie sich mal vor, man hätte das gehalten. Man hat immer gesagt, bringt doch sowieso nichts, hält sich doch keiner an. Das heißt aber nicht, dass man das Kind mit dem Bade ausschützen muss. Vielleicht war da irgendwo mal in der Vergangenheit ein kleiner Konstruktionsfehler, der dann zu diesen menschlichen Verführungen geführt hat. Es ist einfach so viel Geld im Spiel, dass das sehr, sehr schwierig ist, aufzuhalten, da irgendwelchen Verführungen zu widerstehen. Und das ist schon immer so in der Menschheit gewesen, glaube ich, ohne philosophisch zu sein.
Ich habe noch zwei Wortmeldungen gesehen in diesem Block. Eine war mehr hier an dem Gang. Könnte der zweite Herr oder Dame auch noch mal aufsagen? Es waren, glaube ich, zwei in diesem Block. Nein, ist jetzt nur noch eine über, dann ist dort der Arm hoch. Zwei? Oh, pardon, ich habe es nicht gesehen. Da ist es, ja. Noch ein bisschen weiter und dann rechts.
Guten Abend, mein Name ist Schuster. Ich habe eine ganz einfache Frage, und zwar, ob die breite Palette des heutigen Themas heute Abend in dem gleichen Maße zutrifft für den Behindertensport bis hin zu den Olympiaden, ob es da gewaltige Unterschiede gibt.
Ich glaube, viele schwierige Fragen fangen damit an, dass jemand sagt, ich habe nur eine ganz einfache Frage. Wer möchte das beantworten?
Gibt es auch. Also ich meine, Sie haben, fällt mir gerade ein, der Internationale Paralympic Komitee hat ja im Gegensatz zum IOC übrigens die Russen kollektiv ausgeschlossen, weil der McLaren-Report zum Ausdruck bringt oder angeblich belegt, dass dieses systematische Staatsdoping in Russland genauso auf den paralympischen Bereich übertragen worden ist. Nur mal so als ein Punkt, und sonst haben Sie da die genau, also Fälle, würde ich sagen, haben natürlich immer noch die nicht behinderten Sportler, aber Sie haben ähnliche und nicht vergleichbare, aber ähnliche Auswüchse auch in dem Bereich. Da ist es nichts anders. Das Geld spielt vielleicht da noch nicht so die große Rolle. Deshalb empfindet man da auch noch nicht so eine große Skandalisierung. Aber ich möchte das nicht, und bitte nicht falsch verstehen, aber wenn, was Sie verdient hätten, finanziell die Wertschätzung erfahren würde, die Normalsportler haben, sage ich mal einfach ganz allgemein, warum soll das da anders sein?
Vielen Dank. Bitte, und ich würde sagen, das ist, wenn wir den Zeitplan halten wollen, die vorletzte Frage. Sie haben also die Chance, die letzte schon mal anzumelden. Bitte sehr.
Joachim Fischer, ist in den großen Sportarten Weltspitze ohne Doping möglich?
Herr Schimke?
Ja.
Ich würde. Beim letzten politischen Forum hat die Kanzlerin, glaube ich, auch eine Frage einfach mit Ja beantwortet. Dadurch war das Ergebnis auch hinreichend. Ich glaube, das machen wir jetzt auch so. Ne? Haben Sie noch eine Frage oder Antwort? Nein.
Gibt es im
Saal noch eine Frage? Ja, hier vorne ist noch eine. Die Dame hier möchte die letzte Frage stellen.
Ja, Das wären eigentlich drei Fragen. Und zwar einmal Juristen. Es sind aber wirklich einfache Fragen. Es sind einfache Fragen.
Sagen Sie uns noch kurz, machen Sie auch Sport? Oder?
Ja, ich bin sportlich aktiv. Und zwar, die eine Frage ist juristisch bezogen. Und zwar, soweit ich weiß, fällt das Doping ja unter Drogen. Es wird ja immer gesagt, dass das Einnehmen oder generell das Benutzen von Drogen legal wäre. Allerdings, dass der Besitz von Drogen illegal wäre. An sich ist das ja ein Widerspruch. So, meine Frage, warum ist das so widersprüchlich, dass man die Drogen nicht besitzen darf, allerdings darf man sie konsumieren? Nächste Frage.
Machen wir die als erstes ganz kurz. Kurze Frage, kurze Antwort.
Also im neuen Anti-Doping, also Doping ist nicht Drogen. Ich bin kein Kenner des Betäubungsmittelgesetzes, aber es ist jetzt so, dass das Eigendoping und der Besitz verbotener Substanzen unter Strafe steht. Das war vorher nicht der Fall. Ja, also Dopingliste wird definiert von Herrn Teves und Fachleuten und der Besitz von verbotenen Substanzen und eben halt die Einnahme bzw. die Nutzung verbotener Methoden ist strafbar. Inwieweit das deckungsgleich ist mit Drogen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes, ob das überhaupt ein juristischer Terminus ist, Drogen, weiß ich gar nicht, ob das nicht mehr umgangssprachlich ist, da muss ich aber passen.
Zweiter Frageteil.
Die zweite Frage wäre darauf bezogen, ob es auch Fälle gibt, die zum Beispiel besagen, dass die Trainer von den Sportlern irgendwie die Sportler dazu nötigen, dass sie das nicht freiwillig einnehmen.
Ist das so?
Klares Ja. Es gibt auch einen Tatbestand, dass also sagen wir mal die Entourage, sag ich mal, also das Umfeld des Sportlers sozusagen, das kann entweder ein Entlastungsgrund sein, ja, also dass ein Trainer irgendeinem Athleten etwas, in der ehemaligen DDR soll das ja der Gang und Gege gewesen sein, unwissend etwas in die Flasche getan hat. Also insofern wird das teilweise verfolgt. Ich hatte auch schon solche Fälle.
Dritter Teil der Frage.
Und zwar, das ist jetzt so für mich eher eine recht interessante Frage, wie erkennt man jetzt eigentlich jemanden, der gedopt ist? Weil bei mir zum Beispiel ab nächstes Jahr Wettkämpfe auch anstehen und das für mich vielleicht ganz interessant wäre zu wissen, woran man jemanden erkennt, der gedopt ist.
Also ich glaube, das müssen Sie draußen beim Bier diskutieren, das wird einfacher sein. Also, aber ernst gemeinte Frage, ernst gemeinte Antwort.
Also ich kann den nicht unterscheiden, aber Herr Teves kann ja vielleicht noch mal zur Farbe des Urins was sagen.
Herr Teves.
Ja, also man kann es einem selten an der Nasenspitze ansehen und deswegen gibt es ja die analytischen Verfahren, weil die auch so belastbar sein müssen, dass sie dann vor Gerichten, wo Kollege Schimke dann Vorsitz oder Mitsitz betreibt, dann auch standhalten. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir belastbare Beweise haben und nicht nur Vermutungen und Hinweise, weil das ist für den Sport extrem schädlich.
Vielen Dank für diese letzte Antwort. Vielen Dank für das, was Sie uns heute Abend hier beschert haben. Vielen, vielen Dank. Also ich war neulich auf einer Veranstaltung, da hat der Referent gesagt, Sie können jetzt abstimmen, drei Möglichkeiten und Sie summen bitte immer, wenn es Ihre Lösung ist. Und dann hat er an der Lautstärke des Summens gemessen, welche Frage gewonnen hat. Die Lautstärke des Applauses hier, viele Jahre Erfahrung mit dem politischen Forum, das war in der Spitzengruppe mit. Wirklich, das hat den Leuten offensichtlich gefallen. Bitte nicht summen jetzt. Ich möchte noch anderen danken, nämlich Ihnen beiden, das habe ich getan. Ich möchte Herrn Minister, Herrn Dr. Holter-Förtner danken, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat, dass ich ihm nicht seine schöne Serie kaputt mache. Ich möchte Herrn Marschner und Herrn Schwenk danken, die als Geschäftsführer bzw. als wichtige Männer hinter denen, die hier die Veranstaltung vorne führen, uns immer helfen. Ich möchte nochmal der Sparkasse danken. Und ich möchte dann, wie es mir gegeben worden ist, den Hinweis auf die nächste Veranstaltung abgeben. Die nächste Veranstaltung des Politischen Forums wird am 27. November 2017 dann wieder in der Philharmonie in Essen sein. Das Thema ist ein sehr interessantes, es ist eine Podiumsdiskussion. Das Thema ist Zeitenwende, Wertewandel. Gäste sind Frau Dr. Anna Herrhausen, sie ist die Geschäftsführerin der Alfred-Herrhausen-Stiftung, Frau Diana Kinnert, die Botschafterin der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Monsignore Prof. Dr. Peter Schallenberg, Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle, Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Co-Präsident des Club of Rome, und die Moderation wird Herr Jörg Quos, der Chefredakteur der Zentralredaktion der Funke-Gruppe, übernehmen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie jetzt hier rausgehen, essen Sie bitte zu Hause keine Tortellini, in die Femara gefallen ist. Joggen Sie zumindest, wenn Sie an internationalen Wettkämpfen teilnehmen wollen, nicht in der Gegend von Chemiefabriken, wenn es in Strömen regnet. Eine völlig gefahrlose Möglichkeit ist, im Foyer noch ein Bier zu trinken. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen, einen schönen Abend und kommen Sie gut und gesund nach Hause.